And it goes a little something like this.
It goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.
A Little Something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Wien.
A Little Something, meine Damen und Herren.
Folge 18, oder?
Ja, ja. Okay. Also, dass du nachfragst, das wundert mich jetzt. Du warst in der letzten Folge da, ich nicht.
Ich habe abgeliefert.
Ihr habt geliefert. Du hast geliefert und die Buben haben geliefert. Die letzte Folge mit der Urlaubsvertretung Nanu und Marek, das war sehr lustig. Ich habe das am Strand gehört, in der Sonne, während ich meinen Rücken habe beplauzen lassen, meine Plauze habe beschienen lassen von der Sonne. Das war sehr schön.
Toll. Ich habe mir die nicht nochmal angehört, muss ich gestehen, aber das Feedback war sehr gut eigentlich.
Ich hatte, ja, ihr wart halt super süß miteinander, ihr wart so die drei kleinen Igelbabys, die zusammen über Doom Jazz philosophiert. Das war die Doom Jazz auf dem Denovali-Label. Das Denovali-Label kenne ich noch, weil da eine meiner damaligen Lieblingsbands in Deutschland veröffentlicht hat drauf. Ich glaube, Meet Me in St. Louis hießen die. Das ist wundervoll. Also ich so, okay, Denovali, wow, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Kaum ist Kotaro weg, wird richtig rumgenerdet.
Ja. Siehst du mal.
Nee, also aber der Marek,
die Pop-Schlampe endlich weg.
Ja. Aber der Marek kennt sich echt gut aus. Also ich unterhalte mich auch ab und an mal abseits des Podcasts mit ihm über Musik. Der kennt sich wirklich gut aus. Von dem habe ich schon einiges Gutes an Musik mitbekommen. Wir traden da immer so ein bisschen, wie früher die Sammelkarten auf dem Schulhof. Sind jetzt Soundcloud-Links.
Okay, das ist ein ganz nicer Insider-Trade. Was ich auch ganz cool fand, wie ihr halt die Platten besprochen habt, das war viel lockerer, als wir es häufig machen.
Können wir uns mal ein Beispiel dran nehmen, ne?
Naja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, jeder von uns hört einfach nur eine Platte 2 Minuten lang auf dem Weg, auf dem Fußweg zum anderen an. Aber das fand ich auch schon erfrischend genug. Da einfach so, okay, ey, das Ding gefällt mir gar nicht, ne? Und wenn du die Person einschätzen kannst oder das einigermaßen kennst, dann hast du auch schon eine gewisse Herangehensweise oder einen gewissen Guide an was. Das fand ich auch schon. Ich habe nicht so viel insidermäßig oder infomäßig über die Platten erfahren, außer wenn du sie gebracht hast, aber ich habe sehr viel Gefühliges gebracht. Und das ist ja eigentlich die Hauptherangehensweise an eine Platte, wenn man sie hört. Wie fühle ich mich bei, was gefällt mir dabei? Das fand ich super.
Ja, das fand ich auch sehr gut. Wir probieren das heute einfach mal aus, Kotaro.
Machen wir.
Machen wir. So, aber bevor es zum Tellergericht geht, haben wir erstmal noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Erstmal, wie war dein Urlaub?
Wow. Abenteuer-Pauschalurlaub, ne?
So hast du den gebucht unter dieser Bezeichnung?
Ja, weil wir waren noch nie in so einem Club. Warst du mal im Club? Mm-mm. So Ägypten-Türkei-Club-Urlaub?
Niemals nicht.
Eingepfercht mit anderen?
Gar nicht. Meine Eltern haben da nicht so viel von gehalten, glaube ich. Oder sie dachten auch immer, es wäre teurer als der Urlaub, den wir gemacht haben. Wobei ich nicht glaube, dass das stimmt. Aber wir sind immer in die skandinavische Einöde nach Dänemark gefahren.
Weg von Menschen.
Ja, da waren irgendwann, also es waren wirklich nur noch meine Schwester und ich da und wir durften aber nur 1 Stunde am Tag fernsehen und den Rest der Zeit mussten wir dann mit Fahrrad fahren, totschlagen oder mit Brettspielen spielen. Und das Wasser konnte man auch nicht, weil es egal zu welcher Jahreszeit immer sehr, sehr kalt war in den Fjorden von Dänemark. Trostlose Urlaube waren das.
Aber trostlose Urlaube, die den geerdeten, wundervollen, musikkompetenten Menschen gemacht haben, der du heute bist.
Vielleicht habe ich deswegen diese Melancholie in mir, weil ich früher immer auf die dunkelgrüne Fjorde geschaut habe und mir Freunde herbeigewünscht. Oder halt, dass es schnell vorbeigeht, ich weiß es nicht. Nein, es war natürlich auch sehr schön, das darf man jetzt nicht irgendwie im Nachhinein verklären. Aber im Club war ich noch nie, im Cluburlaub.
Ja. Nee. Also es bestätigt sich schon viel, ne? Ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber diese überbordende Durchschnittlichkeit, die einen da umgibt, das ist kein Urlaub, in dem man was erleben will, das ist ein Urlaub, den man einfach nur absitzen will. Aber das klingt auch schon wieder so negativ. Wir lagen am Strand bei 30 Grad und Wind, hinterm Windschutz, haben uns scheiß Sonne auf die Plauze scheinen lassen, haben um 16.30 Uhr pünktlich jedes Mal den Gin-Tonic-Abend eröffnet, der Typ an der Strandbar hat uns schon gesehen, der Mohammed, er hieß wirklich Mohammed, und dann so, hey, du Gin Tonic? Du Gin Tonic! Okay, super. Es hat super funktioniert. Wir haben uns so Kennedy-Package-mäßig die Gin Tonic bringen lassen, haben lecker gegessen, haben Ausflüge gemacht nach Luxor, haben Dings gesehen. Meine Freundin ist großen Ägypten begeistert, ne? Also die wollte mal Ägyptologin werden und deswegen so, hey, lass Luxor gehen, lass Hatschepsut-Tempel sehen, Tal der Könige, die ganze Action mal mitmachen, Nilfahrt, und das war echt schön. Das war wirklich schön. Kann man so lassen. Das Einzige, was seltsam war, wir haben tatsächlich so eine alte Schrulle abbekommen. So eine irre alte Schrulle.
Die eure Gesellschaft gesucht hat, oder was?
Ja. Das ist, was ging schon los? Wir stehen an der Schlange, an der Strandbar, wollen unsere Gin Tonic holen. Und dann kommt so, und dann dreht sich die Olle um so, könnt ihr mal aufhören? Was denn? Mich anzustarren? Wir haben die gar nicht angestarrt, ne? Das war so eine seltsame Olle mit so einem riesen Hut, so riesen Brillengläsern, 76 Jahre, so ein schwarz-grünes Spaghetti-Top-Träger, und die hat uns dann ständig angeguckt und hat sich dann auch mal dann hinter uns gesetzt. Und zwar mit den Worten, könnt ihr mal sehen, wie das ist, die ganze Zeit angeguckt zu werden.
Ich sag dir mal was, die war ein Pickup-Artist. Die hat quasi umgekehrte Psychologie bei euch angewandt. Und dann hatte das an der Backe.
Pickup-Artist? Alter, da kommen ganz andere Assoziationen mit rein, die ich mit dieser Frau nicht verbinden will, Alter. Die war knapp an der 80 und hochgradig verwirrt.
Und dann habt ihr die ganze Zeit an der Backe gehabt, oder was?
Ey, schlimm, ja. Und das war so alte Menschen, die sich dann in Gespräche einmischen, und wenn man sich dann um den Fehler tut und sich umdreht, dann gucken sie weg. Als sei nichts gewesen. Genau das hat sie auch gemacht. Mhm. Wir haben uns dann so ein bisschen, was soll? Hat sie mit dem Finger in Richtung Rezeption gezeigt. Da ist die Rezeption, da können sie sich beschweren.
Worüber denn? Nee? Über sie?
Ja, eben. Worüber? Genau. Wir müssen uns nicht beschweren. Alles ist cool. Das Einzige, was gerade ist, ist so eine seltsame Stimmung von ihrer Seite, seitdem sie meine Freundin da drüben angemacht haben. Und ich glaube, das hat niemand von uns nötig. Und dann hat sie sich weggesetzt irgendwie. Dann war es ihr zu viel. Ein paar Tage später wieder dasselbe Theater. 20 Minuten lang hat sie unser Gespräch kommentiert. Witzigstes Ding war, wir haben beide unsere Handys in der Hand, weil wir hatten relativ wenig Handyzeit, weil das WLAN ging nur in der Lobby und ein bisschen an der Strandbar. Und haben wir beide gerade drauf geguckt und sie dann von hinten so, können sie sich nur mit dem Handy kommunizieren, wa?
Das war so geil. Das klingt für mich nach allem, nur nicht nach Urlaub.
Oh, die war echt der Horror. Und dann nach 20 Minuten, nachdem wir die wirklich konsequent ignoriert haben, hat sie gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Es hat sich erhoben und ist weg. Und das war echt heavy. Boah. Gin Tonic Mohammed hat sie sehr gut abgeblockt, indem er eine Art Codewort mit ihr ausgemacht hat, keine Ahnung. Sie fand es super lustig, wenn man Kamel gesagt hat und er so, Kamel! Und sie nur, Kamel! Kamel! Hat sich dann weggeschmissen, ein paar Mal Kamel gesagt und dann war wieder Motzerei am Start. Das war die weirde alte bei einer Strandbar. Abgesehen davon.
Klingt nicht erholsam, aber der Rest war erholsam.
Ey, das waren kurze Momente der Verwirrung in einem Meer aus Salzwasser. Lichtschutzfaktor 50 und traumhaft gutem Essen. Also, und teilweise seltsamen Momenten, verwirrende Momente, wenn man, du bist ja nicht so häufig in Ostländern unterwegs oder Nahostländern und siehst dann nicht häufig irgendwelche Straßensperren. Wenn du dann in Ägypten zwischen der Wüste, zwischen Hurghada und Makadi Bay unterwegs warst und da waren halt so Straßensperren und du musst dich erstmal dran gewöhnen, ja, okay, hier ist Security eine etwas andere Nummer und nein, du machst besser keine Fotos von Radaranlagen, dann kommt man schon drauf klar. Also die kämpfen in Ägypten halt wirklich mit Maus und Mann um jeden Touristen. Und weil halt durch die scheiß Terrornummer hier und da, letztens in Kairo war ja auch so ein fehlgeschlagener Antiterror-Einsatz, die kämpfen um jeden Touristen und man kann es verstehen, das ist alles so weggebrochen, da stehen so viele Bauruinen herum und wenn man dort ist und man kriegt das für mittlerweile echt ein gutes Geld, dann kümmern die sich so hart um einen und das ist nicht mal Verzweiflung, es ist einfach saugeiler Service zuteil, den man da halt kriegt und es ist, also bei uns war alles super. Dementsprechend, wenn man ein bisschen die Allmanns um sich herum ausblenden kann, dann ist so ein entspannender Urlaub in Ägypten das Schönste, was man machen kann.
Okay.
Ja,
tatsächlich. Das ist doch gut.
Man muss halt bloß die ganzen Nörgel-Allmanns um sich herum, so dumm es klingt, wirklich die Nörgel-Allmanns muss man ausblenden, die sich über jeden Scheiß beschweren. Gibt es natürlich auch.
Ja, das ist halt tatsächlich das, was mich am allermeisten von dieser Art von Urlaub abschreckt immer noch, weil ich sowas halt auch im Zug, schon wenn ich Zug fahre, regelmäßig irgendwie vor der Nase habe und mich das da schon so aus meiner Ruhe herausbringt, innerlich nur, dass ich nicht weiß, ob ich Bock habe, dieses Risiko 2 Wochen lang einzugehen. Selbst wenn ich versuche auszublenden, gelingt mir das eh nicht. Aber Urlaub ist ein gutes Stichwort, den brauche ich auch auf jeden Fall demnächst mal, das ist ganz klar.
Ja, durchaus. Was hast denn du, kannst du kurz rekapitulieren, was alles war die letzten Wochen? Weil du warst ja nur unterwegs, also zumindest in Berlin. Das habe ich jetzt schon mal jetzt auf die Kette gekriegt.
Ja, ich habe gearbeitet und habe in 2 Tagen 25 Podcasts aufgenommen. Mehr darf ich dazu leider an dieser Stelle auch noch nicht sagen, aber die Arbeitszeit und die Podcasts, die in dieser Arbeitszeit realisiert werden mussten, das darf ich auf jeden Fall schon zu Papier geben. Genau, es war viel, also es geht, das kann ich schon mal sagen an dieser Stelle, es geht sogar sehr gut.
Kannst du wenigstens sagen, wann es kommt oder ist das auch noch irgendwie unterm?
In 2 Wochen oder so, glaube ich.
Ah ja.
Oder sogar also. Einer schon, ich weiß es nicht genau. Aber das wird man schon mitbekommen, denke ich. Genau, ich war da und ich habe auch sonst noch, ich habe noch einen Podcast mit Prinz Pi aufgenommen für All Good zum Beispiel. Habe ein paar Freunde getroffen und bin umgezogen auch noch.
Also in Berlin?
Nee, aus Berlin raus.
Aus Berlin weg.
Genau, ich habe da immer noch ein Zimmer gehabt, das habe ich jetzt nicht mehr. Und es war doch alles sehr, sehr zeitintensiv. Und arbeitsintensiv und wenig schlafintensiv. Und ich bin immer noch dabei, mich zu erholen jetzt so. Heute, am Freitag, eine Woche später.
Das ist immer so eine Twilight Zone, weiß nicht so recht mit dir anzufangen, weil irgendwie ist es so wenig zu tun und oder was?
Ja, oder ich, genau, also ich meine, oder ich vergesse deinen Geburtstag, so Sachen passieren dann halt einfach, ne?
Ja, es ist passiert. Eigentlich, wenn du eigentlich Zeit hättest, dich daran zu erinnern, tust es nicht. Aber sei nicht besorgt, ich kenne das. Das ist schon okay.
Ja.
Wow.
Genau, aber jetzt sitzen wir hier und reden über Musik.
Ja, also deswegen tun wir es auch heute, weil gestern war ich echt nicht imstande, irgendwas zu tun.
Und dann nicht mehr Musik zu hören.
Ja, nee, echt nicht. Ich hatte ja noch nicht mal so viel gesoffen. Das ist nochmal so das Ding, ne? Da kommt noch schon wieder die 32 so hin. Das waren 2 Gin Tonic wir haben bei Larissa zu Hause so ein bisschen reingefeiert, weil lustigerweise ihr Freund auch am selben Tag Geburtstag hat. Und dann sind wir irgendwie, sie hat aufgelegt und pipapo, vielleicht noch 2 Bier und 1 Jägi. Und am nächsten Tag war so Sense. Also gestern war so fertig. Und dann habe mich nur auf Arbeit geschleppt. Wir haben zum Glück einen 97er Abend gehabt in Plan B. Deswegen mussten wir nicht so viel selber denken, sondern nur irgendwie korrigieren. Das war ganz angenehm. Und gestern ging es auch echt nicht anders. Also ich weiß nicht, wie ich sonst den Tag gestern überlebt hätte auf Arbeit. Wow, wow, wow.
Ja, dein Körper sagt dir jetzt halt, dass du andere Dinge tun sollst, als nachts Alkoholiker zu konsumieren. Gut, aber.
Mein Körper ist ein dummes Arschloch an eine verdammte Spaßbremse. Das ist es.
Ja, da muss die Evolution muss da erst noch hinkommen, an diesem Punkt, an dem sie versteht, dass Leute heutzutage mit 30 keine Familie mehr gründen, sondern weiterhin nachts im Club stehen wollen.
Richtig, Forever 20 oder so. Naja. Aber ein Ding, was wirklich, um nochmal den Urlaub kurz aufzubringen, ein bisschen krass war, die Musikauswahl. Die Musikauswahl, die dann immer in zum Beispiel im Strandrestaurant dann irgendwie lief. Ich habe das teilweise auch bei Twitter dokumentiert, wenn ein Song wieder meine völlige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Zum Beispiel, ich glaube, Celine Dion, die immer wieder kam. Da war, oder auch Songs von No Mercy.
Das ist so krass. Teilweise. Das ist ja wie so eine Zeitkapsel. Echt? Oder beziehungsweise einfach so, ist so eine Schwelle gebaut und über die geht die Musik, die in solchen Clubs und Clubresorts läuft, nicht hinaus, ne?
Ey, es war wirklich so stillos. Es hat zu meinem angemessen würdelosen Urlaub sehr gepasst. Zum Beispiel No Mercy, die kennt man ja vielleicht noch aus den 90er für so schlimme Sachen wie Where Do You Go? Oder den Song, den sie und auch Everything But The Girl mehr oder minder zeitgleich rausgehauen haben, nämlich Miss You. Das ist auch so ein geiler
Song. Was war da denn eigentlich los? Das fällt mir jetzt gerade auch erst wieder ein. Warum sind diese Songs quasi zeitgleich herausgekommen? Wurde der quasi einfach zweimal verkauft? Oder war das eine Cover von dem anderen?
Ich wette, das war irgendwie ein Produzentenduo, die das dann, die das halt an zwei Stellen verkauft haben. Ich weiß es auch nicht genau. Hm. Aber das war Like the Desert Hits the Rain.
Ja. Ist eigentlich ein schönes Bild. Wobei, eigentlich müsste es andersrum sein, ne? Also, damit es ein schönes Bild ergibt, wenn so die ersten Regentropfen auf den staubtrockenen Wüstensand fallen und dann so Tropfgebilde drin bilden.
Also Wikipedia behauptet, No Mercy haben einfach nur eine Coverversion gemacht.
Mhm, okay. Und ja, aber es ist halt so, also ich meine, da liefen ja noch andere Sachen, die eben so aus den 90ern stammen. Und ich glaube einfach, dass da versucht wird, den Leuten so eine Art Schutzraum zu bieten, so ein Safe Space. Du hast ja selber vorhin gesagt, ne, das ist ja kein Urlaub, den man im Grunde, den macht man ja nicht, den sitzt man nur aus. Ja. Also, aber man will auch nicht, dass er vorbei ist. Man will eigentlich einfach, man will ja, also jemand, der so einen Urlaub macht ganz oft, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, viele Leute haben halt einfach auch nicht das Geld, um irgendwelche wahnsinnig tollen Abenteuerurlaube zu machen. Die sind froh oder die arbeiten auch einfach so hart, dass sie froh sind, dann eben die zwei Wochen lang da sich bedienen zu lassen. Und dazu gehört halt so viel Bequemlichkeit wie möglich, auch in Sachen Musik wahrscheinlich. Die wollen ja nichts Lokales hören. Die wollen dann nicht irgendwie mit den Songs der letzten zwei Jahre aus dem Radio beschallt werden, weil das ja dann auch wieder, selbst Leute, die sich nicht groß mit Musik auskennen, da findet ja eine Einordnung statt oder so. Ja. Und deswegen wollen die einfach das, was sie schon kennen. Und was sie halt eben vielleicht kennen aus der Kneipe, aus der Tanzschule, aus einfach ihrer Jugend oder Kindheit. Ja. Und dazu gehören dann eben No Mercy und Céline Dion.
Warum dann trotzdem eine Coverversion? Lief nicht mehr das Original von Truly Madly Deeply von Savage Garden? Das erschließt sich bis heute nicht.
Hat bestimmt mit der GEMA zu tun.
Ja, genau, die GEMA in Ägypten. Alter, aber ich hab mich kurz hinsetzen und zuhören müssen und es hat mich ein Song tatsächlich gefangen genommen für einen Moment und nicht losgelassen und der hat mir tatsächlich gefallen und ich habe erstmal an mir gezweifelt, mich gefragt, ist das wegen Ägypten, ist es wegen Urlaub, ist es wegen der Dauerbeschallung mit schlechter Musik oder ist da wirklich was an dem Song dran? Und das war nämlich genau von No Mercy, diese Ballade, dieses When I Die.
Boah, das weiß ich gar nicht,
ob ich das kenne. Hört euch das, und das machen wir auch in die Liste rein, so schlimm es ist, aber ist es auch so schlimm? Ich hatte das Gefühl, das war ein wirklich super schmalziges, aber irgendwie auch wunderschönes Liebeslied. Das geht so in die Bridge rein, wenn die singen so For Eternity. Und das ist so, es ist ein vielseitiges Lied, es ist vielschichtig, es ist nicht nur Strophe, Refrain, sondern da passiert eine richtige Entwicklung und dann kommt diese befreiende Hook, when I die, und das hat mich in ganz seltsamen Stellen berührt. Ist das dann schon ein Guilty Pleasure? Ist das dann schon was, wofür man sich eigentlich schämen sollte, aber was man eigentlich dann cool findet?
Im Grunde doch schon, oder? Das trifft doch quasi den Kern. Der Kern der Guilty Pleasure Definition.
Ja, fanden dann aber nicht so viele cool, als ich es dann bei Twitter rausgehauen habe, als ein Banger. Nicht so viele.
Ja, aber das zeigt es doch eigentlich schon, dass es ein Guilty Pleasure ist, oder?
Irgendwie schon, ja. Irgendwie schon. Als weitere Vorschläge werden dann bei YouTube angezeigt, Extreme More Than Words.
Ja, da weiß man schon, wo die Reise hingeht.
Aha.
Aber nur weil du diesen Urlaub gemacht hast, nur weil du quasi so wenig beballert worden bist an anderer Stelle mit Meinungen, mit Musik, mit Medien und so weiter, hattest du überhaupt die Möglichkeit, dich mit diesem Song auseinanderzusetzen und seine pure Schönheit zu erkennen, Kotaro?
Das ist es. Ich habe in einem, aus einem Wust an Dreck ein kleines Nugget Gold gezogen, sozusagen. Und das hat damit ja nicht aufgehört, lustigerweise. Ich habe dann im Zuge dessen zum Beispiel gestern im Supermarkt erst überhaupt gerafft, was für ein Lied, wie aufgeladen so zum Beispiel eine Taylor Swift mit Shake It Off ist. Also ein Lied, das ich eigentlich so gut es ging ignoriert habe, obwohl ich es natürlich auch damals auch häufig gespielt habe, so Morningshow-mäßig, aber das ist dann so Arbeitsmaterial. Und dann, wenn man gerade im Zuge dieser ganzen MeToo Debatte zum Beispiel gerade, also wo Frauen erzählen, dass sie auch schon sexuell irgendwie angegangen worden sind oder das war eher die sexuelle Seite, oder halt sehr häufig immer noch vorkommt, dass Frauen immer noch benachteiligt oder über sie geurteilt wird, und genau darum geht es ja in Shake It Off irgendwie, dass dass auf Frauen heruntergeguckt wird, wenn sie irgendwie ein freieres und auch sexuell selbstbestimmtes Leben führen, so wie es halt bei Taylor Swift ist, und sie dann halt sagt, ne, die können mich alle mal, ich shake das off. Und irgendwie, es hat sehr lange gebraucht, bis dieser Punkt irgendwie mal in meiner Scheißbirne angekommen ist. Und deswegen,
weil für dich es immer so war, dass quasi Taylor Swift, das ist einfach Musik, die dich nicht interessiert oder die du nicht gut finden darfst.
Ja, oder ja, also so, die ich so aus meinem musikkulturellen Snobismus irgendwie scheiße finde, und nicht klar komme darauf, so catchy sie auch ist, wo diese extreme Catchiness gleich schon wie so ein Dorn im Ohr quasi die Lust auf das ganze Ding verdirbt. Und den Blick auf den Song selbst und die Botschaft irgendwie vernebelt. Das klingt total dumm, weil für viele andere ist dieses Lied seit Beginn vielleicht auch schon genau das, diese Botschaft der Freiheit, zu tun und lassen zu können, was man will. Für mich ist dann halt, ich sehe dann immer zuerst mal die Gossip-Spalten und bin angewidert.
Ja.
Und sowas.
Du bist quasi adressiert mit diesem Song.
Ja.
Ja. ich weiß das gar nicht genau, ob ich das so kenne. Also, ich habe auch mir schon überlegt vorhin, so wann ich das erste Mal mit so etwas wie einem Guilty Pleasure quasi in Berührung gekommen bin. Also, dass ich was gut fand, was die Masse nicht gut fand. Oder nee, eigentlich muss man es ja anders definieren. Im Grunde, oder sagen wir mal so, für Leute, die sich wie ich oder wie wir damit brüsten, sich mit Musik auszukennen, ist Musik gut zu finden, die von der Masse gut gefunden wird, ja ein großes Vergehen.
Ne? Ja.
Und ja. Das fing bei mir schon relativ früh an. Also ich glaube, oder beziehungsweise ich glaube, bei jedem ist es ja so, du bist ja nicht von Anfang an Musikexperte. Du hörst ja erstmal die auch in dieser Sendung schon oft rezitierten Bravo-Hits oder was auch immer, und dann schält sich nach und nach so ein Musikgeschmack raus. Und bei dem ist früher ja noch viel mehr als heute, war ja ganz klar das abgegrenzt nach Genre. Du hattest halt eben Leute, die eher Rockmusik gehört haben, Leute, die eher Rap gehört haben, die sind dann quasi auch mit in diese Subkulturen aufgesogen worden. Und dann gab es so diese 0815 Mainstream-Hörer, die sich nie viel draus gemacht haben, dass da noch mehr als Musik ist, quasi eine Ebene drüber, in Sachen Kleidung, in Sachen politische Haltung oder was auch immer. Und da haben sich dann eben direkt schon so Gruppen aufgespalten und auch Feindschaften entwickelt und irgendwie unausgesprochene Grenzen wurden da hochgezogen.
Ja.
Und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass ich dann, als ich angefangen habe, intensiver Rap zu hören, ganz schnell verstanden habe, wenn ich jetzt Rap höre und ein Rapper, den ich gerne mag, mir sagt, was er gerne hört oder was, nee, eher, wenn er sagt, was scheiße ist, dann darf ich das auch nicht hören. Und das war zum Beispiel bei mir so dann, dass ich halt viel Hamburg- und Stuttgart-Rap gehört habe und da ja dann schon irgendwie im Subtext manchmal mitschwangen, dass so Sachen aus Berlin oder so halt kein cooler Rap ist oder sind. Ich fand aber die Sachen, die aus Berlin kamen, ganz cool, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen, auch wenn ich mich niemals vor diesen Rappern hätte rechtfertigen müssen, hatte ich trotzdem ein schlechtes Gewissen, die Sachen zu hören. Weil ein Sammy oder ein Afrop oder wer auch immer gesagt hat, dass das scheiße ist.
Weil man sich der fehlenden, Bestätigung um einen herum irgendwie gewiss ist. So dumm zu sagen, ne? Weil man weiß, okay, drumherum wird keiner sagen, das ist irgendwie, ich bin hier allein auf weiter Flur, ich mache mich hier eventuell zum Horst, so eine Scheiße, die im Unterbewusstsein schwelt, von der man sich eigentlich gar nicht leiten lassen dürfte, wenn man rein objektiv sagt, ich will einfach nur Musik gut finden können. Und das dann aber halt irgendwie,
Und das wurde erst aufgehoben, so ein bisschen aufgehoben wurde das dann auch, weil für mich dieses Verbot, was nie ausgesprochen wurde, aber trotzdem für mich irgendwie da war, das hatte, inkludierte auch, dass man keine andere Musik als Rap hören darf. Also ich habe dann eben auch konsequenterweise mir keine Pop-Sachen angehört oder weggeschaltet, wenn die kamen. Ich habe mich nicht für Gitarrenmusik interessiert. Und irgendwann kam dann 2006, oder war das... Nee, war das früher? 2004 wahrscheinlich war das. Das muss 2004 gewesen sein, glaube ich. Kam die Beginner damit Blast Action Heroes. Und da rappt Jan Delay diese Zeile. Wer Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, da spricht mir jemand aus der Seele. Weil ich immer schon dieses Verlangen hatte, auch andere Sachen zu hören und das immer heimlich gemacht habe. Ich meine, am Ende des Tages war das bei mir zu Hause die meiste Zeit alleine, dass ich meine CDs mir angehört habe. Aber ich habe dann auch Sachen wie Craig David gehört. Ich habe auch R&B ganz viel gehört. Ich habe auch mal wieder Michael Jackson mir angehört. Ich fand auch Gitarrensachen irgendwie cool, die aus der Plattensammlung von meinem Vater kamen. Aber es war immer so, das habe ich keinem meiner Freunde erzählt, weil ich damals auch immer assoziiert habe, okay, wenn jetzt meine Freunde rausfinden, dass ich zum Beispiel Usher gut finde, dann finden die, dass es viel zu weiche Musik für einen upcoming Mann ist, sozusagen, ja? Nicht upcoming,
jeder,
das ist das falsche Wort.
Jeder hat beim You Make Me Wanna versucht, die Tanzschritte aus dem Video nachzumachen. Ja, klar. Jeder. Kann mir keiner erzählen, dass er nicht versucht gesehen hat, Alter, wie wow! Ja, also genau.
Ja. Und das war dann für mich so, dass einer, den ich cool fand, den ich auch ein paar Jahre davor schon im The Verve-Shirt auf dem Konzert hab rumspringen sehen, dass der dann auf einmal sagt, so, ey, wenn ihr Hip-Hop macht oder auch Hip-Hop hört, aber nur Hip-Hop hört, so, dann ist das irgendwie auch Quatsch. Das hat mir auf jeden Fall Mut gemacht, mehr zu meinen Guilty Pleasures zu stehen, beziehungsweise sie im Laufe der Jahre einfach komplett abzulegen. Also werden wir jetzt sicherlich im Laufe der Sendung noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen kommen, aber ich für meinen Teil würde sagen, ich habe sowas gar nicht mehr.
Keine Schamgrenzen irgendwie.
Nee. Sondern eher ein gesundes Selbstbewusstsein dahingehend, dass ich sage, das ist alles Musik, die ich höre oder gehört habe. Und wenn mich das jetzt anspricht und mir eine Gänsehaut verschafft oder mich sonst wie gut oder schlecht fühlen lässt, also auf eine gute Art und Weise schlecht fühlen lässt, dann ist es voll in Ordnung. Aber ich glaube auch, dass das eine Entwicklung unserer Zeit ist, so, weil, wie ich das vorhin meinte, dass die Sachen so klar abgegrenzt sind, dass es halt die Leute gibt, die Gitarrenmusik hören, die Leute, die Rap hören, das gibt es sicherlich immer noch, aber es hat sich ja irgendwie sowas rausgearbeitet wie so eine Art Multigenre, wo irgendwie alles mit drin steckt. Und ganz, also ein Casper macht Rap, aber hat eben auch krasse Gitarrenelemente mit drin. Zum Beispiel jetzt einfach nur. Dementsprechend ist so, sind so diese Coolness-Definitionsgrenzen irgendwie aufgelöst worden und es geht alles eigentlich, ja.
Es sollte alles gehen, ja.
Ja,
gerade im
Sag du.
Ja, gerade im Rap ist es sehr häufig eben, du, wie du schon gesagt hast, dass eben die Abgrenzungen auch was neuer Scheiß gegen Sachen, die jetzt nicht mehr dem aktuellen Soundbild entsprechen. Angeht, da sind wir, werden ja häufig auch immer noch, also fast schon instinktiv die Wände hochgezogen, die Mauern Richtung Mexiko. Und da dann gesagt, nee, das ist alles scheiße, nur was irgendwie jetzt gerade eben produktionstechnisch so der State of the Art ist, das ist auch wirklich geil. Das kommt bei vielen irgendwie so reflexmäßig, habe ich das Gefühl, häufig.
Ja, aber hast du denn Sachen, wo du jetzt sagst, okay, letzten 5 Jahre, das habe ich super gerne gehört und da schäme ich mich immer noch für ein bisschen insgeheim? Oder ich würde mich schämen, wenn Leute wissen würden, dass ich das höre.
Ich habe mal so eine Liste angestellt bei Sachen, wo ich dann gehört habe im Radio und wo ich dachte, okay, ist das jetzt so das Ding? Zum Beispiel so ein Diplo, ne? Der hat ja schon eine gewisse Kredibilität, der macht verschiedene Sachen, ist natürlich hart in der Popschiene unterwegs, ist aber natürlich auch ein, der steht nicht ohne Grund da, wo er ist, mit auch der auch schon mit Major Lazer, wie sie eben diese ganze Afrobeat-Nummer dann halt auch auf den Club gebracht haben. Da war ein Major Lazer ein großer Faktor für. Mhm. Einer seiner Lieblingssongs für mich, einer meiner Lieblingssongs von ihm ist halt immer noch Be Right There. Das ist diese super poppige Dancehouse-Single. Mhm. Kennst du vielleicht auch noch, mit so nicht mal hochgepitcht, sondern einfach so sehr vordergründige Frauen-Vocals. Don't walk away, boy. Na, da, 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 da.
Ja, ich glaube schon.
Ja, ja. Und das ist, also es ist, dieses Lied, es springt einem so ins Gesicht. Da ist nichts Subtiles dran. Das ist einfach, das ist Pop-House. Und ich liebe das Teil, weil gerade auch, weil da auch von Arrangement diese Synthes gerade abseits der Lyrics dann so prägnant reinbaut und dann so staccato-mäßig reinhaut. Das finde ich super geil. Ich freue mich jedes Mal, wenn dieses Lied kommt, wo dann andere sagen, boah, mach die Getter-Scheiße aus. Weißt du, das ist die Ebene, wo wir uns hier befinden, was diese Schamgrenze angeht.
Ja, verstehe. Aber gleichzeitig ist ja so, du hast ja selber gesagt, Diplo ist auf jeden Fall legit, würde ich sagen. Ja, der ist ja,
ja.
Und das macht es dann zum Beispiel für mich rechtfertigt das vor mir schon alleine, dass ich sage so, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen prollig hier und da, aber ist halt einfach ein Typ so, der ist einer von uns. Weißt du, ich meine? Und deswegen ist es für mich okay. Ich habe aber jetzt gerade, fällt mir das dann auch ein, dass ich tatsächlich, es gibt doch schon auch Songs, da würde ich mir jetzt nicht oben auf die Stirn schreiben, dass ich die wirklich extrem mag oder mochte. Zum Beispiel Justin Bieber und DJ Snake, Let Me Love You. Ich liebe dieses Lied. Ich habe da auch schon im Auto laut so mitgesungen auf der Autobahn oder auch im Straßenverkehr, ist scheißegal. Ja. Überhaupt viele von diesen Tröd-Songs mochte ich doch sehr, sehr gerne. Ich habe auch mich gerade eben, vorhin habe ich wieder irgendein YouTube-Video gesehen und die Chainsmokers machen jetzt ja gerade so eine Tommy Hilfiger-Kooperation, beziehungsweise haben irgendwie einen Song geliefert für die neue Tommy Hilfiger-Werbekampagne. Ich finde es einfach nur geil.
Schon reingeschoben.
Ich finde es einfach geil. Ich kann nichts dagegen tun. Aber es ist voll in Ordnung. Also, früher hätte ich mich da echt gegen verwehrt. Und also ich meine es wirklich ernst und mich gefragt, was ist denn mit mir los? Ich dachte mir, ich hätte so einen guten Geschmack. Und dann kommt sowas, was halt ganz offensichtlich für die Leute gedacht ist, die sich nicht viel mit Musik auseinandersetzen. Die einfach, wo mit dem Finger geschnipst wird, dann ist das da. Und dann spricht es die Leute an und berührt die im Herzen oder sonst wo. Warum spricht mich das denn auch an? Habe ich meinen guten Geschmack verloren? Mhm. Aber nee, so ist es halt. Ich habe neulich auch so einen Carly, wie heißt sie nochmal? Carla Rae Jepsen? Ja, ne?
Hier, Carly Rae Jepsen.
Genau. Und,
nee, ich habe dich gerade eben erst getroffen und es mag vielleicht komisch klingen, aber hier ist meine Nummer.
Ja. Und finde ich auch einen guten Song. Und ich habe so einen Artikel gesehen, wo jemand quasi die Songs auseinanderstrukturiert hat und erklärt hat, warum die so erfolgreich sind und so weiter und so fort. Ja, das ist ausgeklügelt und ja, das bedient quasi Muster, von denen erwiesen ist, dass es den Leuten nicht so kompliziert ist. Aber ich mag es auch. Aber genauso kann ich mir halt eben auch interessante elektronische Musik anhören oder weiß wertzuschätzen, wenn ich höre, wie ein Jay Dilla ein Sample geflippt hat oder so.
Ja, das ist immer so eine Reichweite halt. Die ultimative Schamgrenze wird aber immer noch ohne jetzt groß, glaube ich, das zu verdiskutieren zu wollen, sein Schlager. Schlager, Helene Fischer, Andrea Berg, wer auch immer jetzt noch irgendwie gerade der heiße Scheiß ist in der Szene. Das ist, glaube ich, immer noch so ein Ding, da werde ich nie irgendwie drüber steigen können und sagen können, boah, ja, das nimmt mich mit, weil das ist einfach, das ist einfach zu künstlich für mich.
Ja, da meine Akzeptanz hat auch ihre Grenzen auf jeden Fall. Meine Empathie. Gleichzeitig habe ich aber trotzdem auch ein Fable entwickelt für Schlager der 70er Jahre zum Beispiel, deutschen Schlager der 70er Jahre, wobei ich finde, dass der teilweise auch textlich ausgeklügelter ist als heutzutage. Also heutzutage ist es ja wirklich, sind sehr krasse Allgemeinplätze, die da irgendwie bedient werden.
Ja, ja.
Aber da, also so Sachen von damals, teilweise gefällt mir das schon echt gut, muss ich sagen.
So Hitparaden-Stuff?
Ja, auch. Ja, aber auch Veronika und sowas alles. Und ich mag aber zum Beispiel auch, er hat ein knallrotes Gummiboot oder verschiedene Sachen von Katja Epstein oder so. Also das höre ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne.
Das ist ja witzig.
Aber da kommt, also die Verbindung ist auch die, so dass meine Mutter mir früher, ich habe früher immer Liebling Kreuzberg geguckt mit ihr. Ich durfte nicht so viel im Fernsehen schauen, aber das war so eine Anwaltsserie, im WDR lief die, glaube ich.
Manfred Krug.
Genau, und Manfred Krug war ja nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Und über den hat sie mir das damals so ein bisschen näher gebracht, diese Art von Musik. Und ich habe aber auch nach einem Interview mit Dexter, was ich neulich geführt habe, da auch mal ein bisschen angefangen zu diggen, wie man so schön sagt, weil eben viele seiner Breaks und Drum Loops und auch Samples und so weiter, aber nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Leuten aus seinem Umfeld quasi aus dieser Art von deutscher ja, Popmusik eigentlich quasi stammen. Und ja, da gibt es echt schöne Musik auf jeden Fall, die auch gar nicht kitschig ist. Aber selbst wenn was kitschig ist, ist es auch in Ordnung. Aber ich frage mich trotzdem, warum, also auch diese Getter-Synthes und so, ja? Und so Build-Ups und dann irgendwie, dann kommt der Refrain und so. Warum mich das dann doch anspricht, obwohl ich weiß, dass es scheiße ist. Ich bin auch nicht dahinter gestiegen, das ist voll seltsam.
Manchmal ist es auch, dass dein Körper schreit nach ein wenig Abwechslung. Du isst den ganzen Tag Filet Mignon, die ganze Woche über, und irgendwann schreit dein Körper nach einem billigen McRib.
Ja, das könnte sein. Das könnte wirklich sein. Dass man manchmal auch sowas einfach braucht. Es ist ja auch anstrengend, immer so eine Attitüde vor sich herzutragen, zu spazieren zu tragen. Deswegen ist das voll okay. Aber gibt's so Sachen, von denen wolltest du immer schon mal beichten? Dann hast du jetzt hier die Chance bei uns, Kotaro.
Ja, beichten ist relativ. Ich liebe Careless Whisper und man kann dieses Lied auch nur lieben, finde ich. Also gerade das schmalzige Saxophon-Solo, diese ganzen Sachen, George Michael, es ist so tragisch, dass der Typ erst sterben muss, damit einem klar wird, wie viel der Typ eigentlich gerissen hat musikalisch und wie wichtig der war.
Aber findest du Careless Whisper wirklich so gut? Also berührt dich das so richtig?
Guilty Feet ain't got no rhythm. Der Text, die Musik darauf, das ist so ein perfektes, rundes Ding. Seine Frisur im Video sitzt 1A. Da ist so viel Emotion.
Ja, aber jetzt fängst du ja schon wieder an zu lachen. Nee.
Nein, es ist, ja eben, weil dieses Lied ist so übertrieben. Es ist übertrieben schmalzig, aber der Kern ist wirklich todtraurig. I never gonna dance again. Dieses Bild allein schon, Alter, nie wieder tanzen, ey, da bricht in mir alles zusammen, wenn ich das jetzt nochmal so mir in den Kopf hole. Das finde ich echt krass. Und viele Leute, die können das ja überhaupt nicht. Bei denen geht das Schlagzeug, das Saxophon los, ganz am Anfang, und die schalten ab. Ich kann sie nicht mal verübeln, weil das ist ja schon mal heavy. Aber
ich bin so jemand, trotzdem. Aber nicht, weil ich es kitschig finde. Ich glaube, also, ich würde den Song auch mögen, aber bei mir hat leider Stefan Raab den Song versaut.
Echt?
Weil der früher manchmal den Song benutzt hat, um ihn hinter so vermeintlich erotische Zeitlupen-Schnipsel zu legen. So. Und zum Beispiel eben auch irgendwann mal so ein Hürdenläufer, also ein männlicher Hürdenläufer, bei dem eben quasi dann das Genital sich im Zuge seines Springens, Laufens, Aufkommens auf dem Boden und so weiter eben auch mitbewegt hat. Und da hat er das drunter gelegt und seitdem kann ich dieses Lied nicht mehr hören.
Ja.
Ist doch scheiße. Verstehe, was du gerade meinst. Stefan Raab als Musiker, der sollte doch wissen, dass man da auch großen Unheil anrichten kann, wenn man solche Lieder so zweckentfremdet.
Stefan Raab war zeitlebens ein Metzger, egal ob mit Fleisch oder mit den Medien. Das ist ein super talentierter Typ mit wahnsinnig Ehrgeiz und einem Durchhaltevermögen, mentalerseits wie kaum ein anderer, aber was das angeht, hat er einfach mit der Hacke drauf.
Da gibt es ja bestimmt, das ist sehr gut, dass du das sagst, gibt's bestimmt auch so eine feuilletonistische Beobachtung davon, wie der quasi mit seiner Sendung, die ist quasi der mediale Fleischwolf gewesen, durch den er alles gedreht hat, ja?
Ja. Fast. Und ich bin ihm auch noch dankbar für Sachen. Dieses Ding mit Aaron Carter und Mama, ich muss pipi auf die Videoschnipsel von Crush on You. Ich habe mich totgelacht und tue es teilweise immer noch, wenn ich das sehe. Das ist ganz großartig.
Naja, ich mag Professor Hase total gerne. Das, was er früher bei 1Live gemacht hat, da haben wir aber, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne? Diese Telefonanrufe und so weiter und so fort. Wow. Mir fällt jetzt gerade auch wieder ein, dass ich tatsächlich mal für den Musikexpress im Rahmen einer Guilty Pleasure-Reihe, also das sind quasi so eine Rubrik dort, und da können Autoren eben eine Platte vorstellen, die sie gerne hören, aber für die sie sich schämen. Und da habe ich tatsächlich mal ein Craig David-Album besprochen. Das erste Craig David.
Das hast du ja erzählt. Ja,
und
ja.
Aus heutiger Perspektive kann ich es nicht mehr nachvollziehen, weil ich total dazu stehe. Und ich mag zum Beispiel auch diese doch sehr broigen Ansätze auf dem neuen Album. Ich habe mit Marek ja letzte Folge auch kurz drüber gesprochen. Ich kann auch verstehen, dass er das nicht mehr mag, aber mich berührt es halt trotzdem total. Und
weil es Erinnerungen in dir triggert oder dieser Style irgendwie dir irgendwo ganz tief drin irgendwie reingeflochten hat.
Ja, beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ihm auch einfach dankbar für das, was er mir quasi gegeben hat. Und deswegen bin ich auch bereit, darüber hinwegzusehen, dass manche Sachen von denen, die er heute macht auf seinem letzten Album, doch sehr, sehr cringy sind bisweilen. Aber ich sehe es nicht. Ich bin immer noch verliebt wie eh und je.
Ja. Es ist eher so, dass man Leuten vergibt oder Sachen über Sachen hinweg sieht, anstatt dass, oder sie toleriert, um es ganz blöd zu sagen. Eher das, als dass man sagt, ja, das finde ich cool, sondern dass man einfach eher so drüber hinweg guckt. Wie zum Beispiel bei einem Robbie Williams hatte ich mir aufgeschrieben, so ein Ding wie Tripping, was ich super fand, so eine alte Single, eine seiner nicht so beliebten Singles, weil er im Refrain auch so Falsettgesang nutzt und das Video, es war weird, da hat dann ein Baby plötzlich seinen Kopf auf oder so. Oder singt mit seinen Lippen, kennst du vielleicht noch. Das fanden viele nicht so geil, weil das ihnen zu weird war. Der Song hieß Tripping und so war er auch, aber ich fand, das war ein Meisterwerk. Weil einfach da alles auch wieder so zusammengepasst hat.
Und wie ist so mit Angels und sowas?
Angels hat. Weißt du, warum ich Angels mittlerweile wieder einigermaßen cool finde?
Sag.
Wegen dieser dummen Joko und Klaas Nummer.
Weil Klaas das live gesungen hat, oder was?
Weil Klaas sich hinstellen musste bei Rock am Ring und das Ding vor tausenden Leuten performen musste und die Höhe halt niemals schafft, aber alle helfen ihm mit und alle haben so ein geiles, ey, wir singen Robbie Williams und der Song ist eigentlich, ist super schön irgendwie, Erlebnis zusammen. Also einfach dieser Leni Riefenstahl-Moment, wo alle dasselbe tun. Nein, das ist, es ist irgendwie seltsam, weil ich das Lied bis dahin irgendwie so auch so unter die Schmalznummer gestellt habe, aber es bedeutet halt doch vielen Menschen viel.
Ja.
Oder, ja.
Also ich habe das auch neulich auch wieder auf einer Hochzeit, wurde das morgens früh noch irgendwie um 5 Uhr gesungen mit den 10 restlichen verbliebenen Menschen. Ja. Und das ist einfach ein gutes Lied. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Eben. Diese Grenze runterzugreifen, diesen Zaun runterzureißen, um ein Lied, das einfach gut ist, was man aus Geschmacksgründen irgendwie eingezäunt hat.
Ich glaube halt wirklich einfach, dass das alles sich ein bisschen verschoben hat oder sagen wir mal so, die Augen werden mehr zugedrückt oder wie auch immer, aber auch das, wir haben ja auch hier an dieser Stelle schon mal über so Cashmere Cat und Trippy Turtle und sowas alles gesprochen und es ist irgendwie mittlerweile voll in Ordnung, so Sachen eben, also dass man das, man darf das laut sagen, dass man solche Sachen gern hat, Sachen aus seiner Kindheit immer noch gerne hört, auch wenn sie eigentlich super peinlich sind. Oder Musiker spielen in ihren DJ-Sets nicht mehr nur Songs von einer Musikrichtung und es ist quasi so ein, ich habe das irgendwann mal Anything Goes genannt, das Anything Goes im Pop und das hat irgendwie dazu geführt bei mir, dass ich diese Guilty Pleasure Brillen sozusagen eben abgesetzt und irgendwie ganz weit weggepackt habe.
Ja. Häufiger mal dazu stehen, was man irgendwie schön findet.
Ja.
Sei es ein Murder on the Dance Floor, auch schon totgedudelt.
Kylie Minogue, alles von Kylie Minogue, mega. Ja. Finde ich richtig gut. Oder was ich auch immer, Kesha, TikTok fand ich auch immer super. Katy Perry, I Kissed a Girl. Jetzt gerade kommt sie alles reingerauscht in meinen Kopf. ich fand auch Swedish House Mafia cool.
One, das Ding mit Pharrell?
Ne, ich glaube davor
das
noch.
Das hat ihn aufgeschrieben. I wanna know your name. Ganz groß. Liebe ich ja. Auch wegen diesem Dropdown-Video, wo sie auf diesen einen Synthesizer, auf diesen Mini-Synthesizer, der 1000 kostet, den Song, also den Beat irgendwie zusammen basteln, was man ja wirklich auch machen kann. Das fand ich faszinierend. Mhm. Und dann drumherum einfach die Party-Szene überhaupt abgeht. Und ganz am Ende suggeriert wird, hey, David Guetta hat uns was geklaut. Das haben sie ganz clever bei One ins Musikvideo ganz am Ende noch mit rein.
Stimmt.
Wie er dann irgendwie, ich glaube, er klaut dann das Keyboard oder so ein Typ klaut das Keyboard und auf dem Arm trägt er irgendwie ein Logo, das man assoziieren kann mit David Guetta.
David Guetta, stimmt.
Ja. Das ist schon clever. Das fand ich als Gesamtpaket auch geil und deswegen, und weil der Song halt unfassbar pump und diese geile House-Hook, dieses Riff, dieses da, das ballert sich so ein. Mhm. Ich finde das super geil. Ja. Gerade wenn rhythmisch was Besonderes passiert, dann bin ich anfällig für solche Sachen. Und da passieren solche Dinge gerne mal in diesen EDM-Bereich.
Das stimmt. Oh, da werde ich auf jeden Fall einiges in die Liste packen. Ich habe mir jetzt vorher nicht konkret aufgeschrieben, aber ich war mir auch sicher, im Rahmen des Gesprächs kommen ein paar Sachen raus. Das wird eine gute Liste, ihr lieben Leute. Da bekommt ihr immer mit, was ich zu Hause höre, während ich immer Twitter, was für ein super intellektueller Musik-Nerd / Nazi bin.
Ja. Now playing, genau.
Ja.
In Realität schreibt er irgendwas von wegen, hey, wow, ey, yeah, dieser neue Artist, der ist total geil. 500er
Auflage, super, kennt noch keiner, hab ich auf irgendeinem japanischen Blog gefunden oder so.
Genau, in Wahrheit hörst du gerade eben Swedish House Mafia und denkst, fix sie alle. Love it.
Ja, aber also ich finde, also die Grundbotschaft sollte immer laut meiner Meinung nach, schämt euch nicht.
Eben. Schämt euch nicht. Gut. Jetzt will ich gar keine großen Grenzen oder Ausnahmen einfügen an der Stelle. Mhm. Wir werden, glaube ich, gleich im Tellergericht auch wieder an solche Sachen kommen. Und zwar bei einer deutschen Band. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da rankommen werden.
Ja, ja.
Gleich.
Ja, gleich. Gleich geht's los.
Also jetzt!
Genau! Wow.
And it goes a little something like this.
A little something. Tellergericht.
Darf ich mal sagen, Veni Wensenstein, wie sehr ich mich gefreut habe wieder auf diese Folge.
Ja.
Ich habe diesen scheiß Urlaub wirklich gebraucht, weil, um einfach mal wieder klarzukommen und mich auf Sachen richtig freuen zu können. Und ich bin voll happy gerade.
Es hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen, mir wieder die Alben anzuhören, Notizen dazu zu machen und so. Das ist echt schön. Vor allen Dingen jetzt auch noch hier mit dem Ausblick. Ich muss den Bildschirm aber ein bisschen weiter runter machen. Ich sehe leider nur die Hälfte vom Fenster.
Ihr müsst wissen, Jan hat mir ein Foto von seinem neuen Arbeitsplatz geschickt. Und das sieht super idyllisch aus, mit Blick auf die Hügel. Nein, nur ein paar, ein paar Wälder.
Nee, die sieht man noch nicht mehr. Bäume sieht man ganz viele.
Das ist aber nur ein Baum und zwei Hauswände. Okay.
Aber was ich ganz viel sehe, sind Vögel. Wir haben nämlich drüben in dem Baum gegenüber sind ganz, ganz viele verschiedene Vögel. Und die haben wir jetzt auch angefangen anzufüttern. Und die kommen immer. Und hier, wenn ich rechts auf den Balkon gucke, da sind auch so ein paar Vogelhäuschen mit so Meisenknödeln und so. Da kommen die zwischendurch immer und gucken auch mal. Die werden auch langsam, muss man sagen, tatsächlich ein bisschen zutraulicher. Vielleicht werde ich bald auch noch zum Vogelflüsterer.
Ich sehe das jetzt schon, wie du in den Garten gehst und kommst so Disney-Melodie-mäßig die kleinen Meisen hergeflogen und einer landet auf deinem Finger und du sagst guten Tag und der sagt auch guten Tag und dann kommt so eine lustige Disney-Melodie. Und sowas passiert jetzt in meinem Kopf gerade eben. Janni in seinem kleinen Suburbia.
Genau, der angehende Ornithologe.
Wie geil. Das ist wunderschön. Plus auch deine ergonomische Tastatur, die du da hast. Ne? Das ist doch die Handform bestimmt die Position der Tasten und deswegen sind die so zweigeteilt und so komisch ineinandergreifend.
Genau, das ist die Microsoft Sculpt. Kann ich sehr empfehlen. Allen Leuten, die schon mal mit Sehnscheidenentzündungen zu kämpfen gehabt haben, kann ich wirklich nur empfehlen, sich die Tastatur zu kaufen. Eine Gaming-Maus und ein Mauspad, was so eine Gel-Auflage hat. Also das hat mich auf jeden Fall vor langen Schmerzen und vor chronischen Schmerzen eigentlich auch bewahrt.
Siehst du mal, hier ist der Podcast, der euch nicht nur musikalische Hilfe gibt, sondern auch noch orthopädische. Meine Herren,
Wahnsinn.
Hier ist so viel drin!
Unglaublich.
Gebt uns Geld dafür!
Das passiert doch schon. Das passiert doch schon. Aber wer da noch Lust drauf hat, der kann uns sehr, sehr gerne bei Patreon und PayPal unterstützen.
Das wäre lieb. Viele neue Alben in den letzten 2 Wochen. Waren es 2? Ja, ich glaube, ja. Das hat sich halt länger angefühlt.
Für dich waren es 4, mein Lieber.
Ja, durchaus. Ja. Durchaus. Ich war auch ein bisschen traurig, letztes Mal nicht dabei gewesen zu sein, was die Alben anging. Also ich habe ich gerne zugehört, aber
der
da
Zug
waren
schon
einige
abgefahren.
Sachen. Ja, ja, da waren ein paar Sachen dabei, wo ich dachte, voll. Ja, schön. Ach, die Kelly. Ja, na egal. Egal, es ist genug Zeug da. Und wir haben es gerade eben schon so angeteased, jetzt wollen wir auch gar nicht lange über den Berg hatten. Lass uns doch gleich über die neue Ketka reden.
Ja.
Also ich versus wir.
Genau, ich versus wir. Ich kann direkt sagen, oder nee, ich frage dich einfach, was warst denn du? Warst du schon immer auch Team Ketka?
Sowas. Sowas. Du und wie viele von deinen Freunden ist eine super wichtige Platte für mich, an der ich vermutlich auch mal an anderer Stelle, vielleicht auch in Sachen Patreon, mal genauer reden werde, weil sie einem gezeigt hat, wie so eine gewisse Sensibilität, eine gewisse Verletzlichkeit, eine inkonkrete Herangehensweise an Storys und vermischt mit viel Gefühl gut funktionieren kann. Also eine gefühlige Platte, die ein bisschen im Wagen bleibt, aber trotzdem viel mitteilt. Das hat Ketka für mich lange ausgemacht. Sie konnten aber auch natürlich sehr konkret werden, Storys erzählen. Markus Wiebusch, finde ich, ist einer der besten Songwriter Deutschlands. Einer der Geschichten, ohne sie wirklich erlebt zu haben, das hat er häufig auch in Interviews erzählt, er hat halt eine gute Fantasie und stellt sich vor, wie jemand im Krankenhaus gelegen hat, sehr lange sich verabschiedet von den Doktoren, das ist auf einer der letzten Platten passiert, und dann nach Hause fährt. Und das ist so eine Story, in die man mitgenommen wird so richtig. Und das passiert wieder bei Ich versus Wir, also und zwar auf andere Arten und Weisen, auf eine wichtige und wuchtige Art und Weise häufig. Also mit Ketka kannst du mir jederzeit kommen. Ich weiß aber, dass viele es genau diametral gegenübergesetzt finden, dass viele mit der Band nicht klarkommen. Wie ist es bei dir?
Ich habe das ja im Zuge meines noch nicht vorhandenen im Zuge meines Guilty Pleasure-Denkens oder wie auch immer man das jetzt nennen soll, habe ich das halt nie gehört. Ich habe halt nie Hamburger Schule gehört, irgendwas aus dieser Richtung. Das hat einfach überhaupt keinen, das hat in meiner Realität einfach keinen Platz gehabt. Nichts davon. Und ich habe erst sehr, sehr spät angefangen, mich mit dieser Musik auseinanderzusetzen. Genau genommen erst im Studium. Und da musste ich mich dann entscheiden. Oder was, eigentlich musste ich mich nicht entscheiden, aber irgendwie habe ich mich entschieden, und zwar für Tomte. Also ich fand immer, es gab so, entweder du hörst Tomte oder du hörst Ketka. Entweder du hörst Tokotronic oder du hörst Blumfeld. Zumindest in meinem Kopf war immer diese Dualität gegeben. Ich habe mich eben für Blumfeld und für Tomte entschieden.
Das ist ja wild.
Ja, keine Ahnung. Aber andererseits, wie gesagt, ich war nie in dieser Szene irgendwie drin. Ich hatte auch nie jemanden, mit dem ich mich irgendwie auseinandersetzen konnte über Indie-Rock-Musik mit deutschen intellektuellen Texten. Oder, wie ich es übrigens mit Musikexpress gelesen habe, akustisches Studentenfutter. Ich finde das eine sehr schöne Beschreibung für diese Art von Musik. Genau. Und dementsprechend habe ich halt nie diese Ketka-Momente gehabt. Ich bin dann erst auch dazugekommen, als, ich weiß gar nicht, 2009 oder so, ich weiß gar nicht, da ist irgendein Album von denen erschienen auf jeden Fall. Da bin ich mir noch sicher, ich habe vergessen, welches es war.
Es war Sylt.
Sylt ja, war das. Genau. Und dann da einzusteigen, ohne die Vorgeschichte zu kennen, ohne auch, also das, was du erzählst über Ketka, das ist ein sehr guter Freund von mir, der übrigens in Ägypten wohnt, schöne Grüße an dieser Stelle, hat der mir auch schon so ähnlich erzählt, dass diese Musik ihn einfach wirklich durch sehr, sehr wichtige Phasen in seinem Leben begleitet hat oder die auch vertont hat oder eben Parabeln zu seinen eigenen Entwicklungen oder Erfahrungen quasi geliefert hat, hatte ich halt leider nicht. Dementsprechend blicke ich jetzt auch auf Ich versus Wir recht leidenschaftslos tatsächlich, muss ich sagen. Irgendwo anders habe ich gelesen, Markus Wiebusch ist so etwas wie der Peter Maffay des intellektuellen Indie-Rock. Und
genauso krummelig oder was?
Ja, so krummelig, so ein bisschen am Nuscheln. Und ich fand immer, das muss ich aber sagen, das ist ein total blöder Vorwurf, aber ich fand immer ihn ein bisschen zu breitbeinig für diese Texte. Seine Stimme war mir immer zu männlich, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Aber
obwohl die so gebrochen und zitterig
gleichzeitig ist. Gleichzeitig aber eben auch so super präsent, so als wenn er genau weiß, was er da tut. Mir war das immer ein bisschen zu viel Show-off auch dabei, obwohl das vielleicht gar nicht intendiert gewesen ist. Aber dementsprechend ist es echt für mich schwierig jetzt. Ich finde, es gibt ja dann so, also die Specs echauffiert sich dann, dass er jetzt so, dass er müde geworden ist und irgendwie so bürgerliche Befindlichkeiten da jetzt vertont auf einmal nur noch und so. Finde ich gar nicht unbedingt. Ich finde es ein cooles Album, aber mir fehlt eben ein bisschen der Kontext, um das alles vernünftig einzuordnen. Und dafür bist du ja da, Kotaro.
Hi. Aber gerade dann muss er so eine Single wie Sommer 89 dir voll auf den Sack gehen, weil da kommt ja diese Breitbeinigkeit erst recht gemischt mit diesem Storytelling irgendwie zum Vorschein.
Ja, nee, aber mir geht's ja nicht auf den Sack. Es ist einfach nur so generell eine Feststellung. Ich fand einfach T.S. Ullmann einfach immer, der war immer so der coole Slacker so. Und Wiebusch, weiß ich nicht. Das hat mich einfach nicht so gecatcht. Aber ich finde, also vielleicht kann ich es noch ein bisschen genauer ausdrücken, ich finde das Album gut und ich finde auch, dass er darauf anspricht, gut, weil tatsächlich so viel Inhalt, Bewusstsein, Zeitgeist, Haltung auch, ohne gleich irgendwie radikal zu sagen, wir treten jedem in die Fresse, der nicht unserer Meinung ist, auch wenn man auf der linken Seite steht, ist halt selten in der deutschsprachigen Popmusik. Wir haben interessanterweise diese Woche noch ein anderes Album, auf dem das der Fall ist, aber genau, also ich find's gut, ich weiß es wie.
Ja, sie, also wichtig und wuchtig, fand ich so passend für die Platte. Zum einen, weil musikalisch, um mal vielleicht den weniger präsenten Punkt in der Diskussion hervorzubringen, einem wieder mal so richtig schön von Latz knallen. Also, das hatte ich länger nicht mehr das gehört. Gerade die letzte Platte zwischen den Stühlen, zwischen den Runden hieß sie, glaube ich. Zwischen den Stühlen wollte ich sagen. Die hat mich nicht mitgenommen, die hat mich nicht berührt. Auch musikalisch fand ich die eingeschlafen. Das war so, okay, das Paar Socken, das mal wirklich, das durchgelatschte Paar Socken, was endlich wirklich mal wieder gewaschen werden sollte. Und jetzt ist das Ganze wieder frisch, jetzt hat es einen Drang. Emotionale Storys kriegt man wieder aufgeladen, wie gerade der zweite Song Wagenburg oder Benzin und Kartoffelchips, wo es darum geht, dass halt um so einen Roadtrip mit einer tragischen Geschichte im Hintergrund. Und das kommt, das trifft einen wieder. Das sind wieder so Sachen, als wenn man ein gutes deutsches Buddy-Movie oder einen wichtigen oder emotionalen guten deutschen Film sehen würde. So, keine Ahnung, absolute Giganten. So dieses Gefühl kommt einem da hoch teilweise. Und was Sommer 89 angeht, das ist ja diese Vorab-Single gewesen, die halt die Story erzählt von einem Typen aus Hamburg, der Leuten 89 über die Grenze hilft. Von Ungarn nach Österreich hin.
Und dann kommt er nach Hamburg und dann sitzt er da mit seiner super WG am Tisch und die sagen, was sagen die nochmal? Menschlich okay?
Die Aktion war menschlich verständlich, aber politisch falsch oder so. Und dann hat dieses klassische 89er Prä-Wenden-Diorama aufzieht. Das ist, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich in diesen Song reingekommen bin, weil diese Breitbeinigkeit, die du da angesprochen hast, hier erzählt mir jemand eine Geschichte von 89. Das ist mir anfangs ein bisschen auf den Keks gegangen, obwohl ich natürlich den Song gehört und die Story erlebt habe sozusagen vor meinem inneren Auge, war das einfach diese Art von Musik, die ich lange auch nicht mehr gehört habe, diese Art Hamburger Indie-Rock, wo ich erstmal wieder reinkommen musste. Das hat gedauert. Und jetzt irgendwie ein paar Wochen rein, ich höre das Lied und ich fange fast an zu heulen, weil der Typ mich wieder so kriegt. Das finde ich echt krass. Das ist die Kraft, finde ich, die Ketka und die Texte von Markus Wiebusch ausüben können. Dass man so gepackt wird von Schicksalen, deren Geschichten einem einfach nur erzählt werden.
Ich finde das auch richtig schade, muss ich sagen. Sorry, wenn ich dir so ins Wort falle. Bitte? Aber ich finde es schade, dass ich die Musik nicht früher kennengelernt habe, weil ich glaube, dass ich, wenn ich mit ihr groß geworden wäre, in der Zeit, in der alle anderen auch mit dieser Musik groß geworden wären, dass sie mir sehr viel gegeben hätte. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ich assoziiere Markus Wiebusch und seine Texte auch immer ein bisschen mit Sven Regner. Und also das hat für mich eine ähnliche Couleur, ähnliche Farben, die von meinem inneren Auge diese Bilder sozusagen malen, die da erzählt werden. Und ich habe halt um den Zivi rum dann damals auch Neue Phase Süd gelesen und Herr Lehmann und sowas alles. Und das hat mich total berührt. Aber ich kannte damals einfach Kätka noch nicht. Ich weiß, es hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Ich fand auch den Namen schon immer scheiße. Und das waren diese dummen, blasierten Typen aus Hamburg alle, die alle diese Adidas-Jacken und Korthosen tragen. Und ich habe auch diesen Hass auch noch mit ins Studium reingetragen. Und dieser gute Freund von mir, der jetzt in Ägypten wohnt, ich weiß das auch noch ganz genau, dass wir uns so oft drüber gestritten haben und ich ihn oft auch aufgezogen habe damit, dass er so ein typischer Tomte-Hörer mit Korthose ist und so. aber das ist halt, das ist, glaube ich, wirklich so, dass da diese Ressentiments quasi gebildet worden sind, weil ich mit ganz anderer Musik aufgewachsen bin. Auch wenn jetzt nicht irgendwo mal ein Kool Savas gesagt hat, er scheißt auf die Hamburger Schule, weil die alle Korthosen tragen oder was auch immer. Ja, ist sehr schade. Vielleicht gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance. Ich habe es neulich schon mal probiert, aber irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so mit Anfang 30, wo alles schon so geregelte Bahnen geht, bei mir löst das relativ wenig bei mir aus, leider.
Ich glaube, da muss es gibt so ein paar Schritte vielleicht, um Kätka irgendwie einem näher zu bringen. Zum einen einfach mal nach Hamburg. Dosenbier trinken, ehrliches Dosenbier. Hey, du bist so ein Spacken, ey. Einfach vielleicht mal nach Hamburg gehen und Landungsbrücken raus dabei hören. Also so wirklich genau. die harte Kitschiene. Es funktioniert. Es ist wirklich pervers.
Ja, und als nächstes fliege ich dann nach New York und höre mir dann hier New York von Tomte an oder was.
Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert halt nicht, weil es
Thies der Frosch Ullmann ist, ey. Ist mir auf den Sack gegangen, dass er an der Stelle seinen Namen falsch betont, damit es auf den Reim passt.
Echt?
Ja.
Das habe ich nicht mehr im Kopf.
Doch.
Habe ich echt nicht mehr im
Kopf. Und ich sagte dann, sincerely, Thies Ullmann. Aber er ist doch Thies Ullmann.
Sag mal, weißt du eigentlich, ob was dran ist, daran, dass 48 Stunden von Kätka eigentlich sich darum dreht, dass Thies Ullmann nach Berlin gezogen ist?
Keine
Und das
Ahnung.
Ist gar. 48 Stunden ist so dieses sehr traurige, anscheinend Trennungslied von Kätka, wo auch ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin in den Lyrics vorkommt, kennst du vielleicht auch noch. Mhm. Und ich habe es irgendwo aufgefasst, vielleicht hat das auch Thies selber erzählt, ich weiß es nicht mehr, in welchem Rahmen das war, aber eigentlich ging es darum, dass der Wiebusch traurig war, dass der Thies Ullmann jetzt nach Berlin zieht. Und dann hat er dieses Lied geschrieben, von der jeder meint, okay, da geht einfach eine Beziehung gerade kaputt. Aber es war einfach eine Männerbeziehung, die da kaputt gegangen ist, liebe Freunde.
Das könnte tatsächlich ja sein. Man weiß.
Genau. Das fand ich super schön. Also das ist aber dann dieses Ding, was so ein bisschen den Pathos rausnimmt und dann halt wieder so eine Buddy-Ebene reinzieht. Das finde ich dann wieder schön. Weil da ist eine Menge Liebe zwischen diesen ganzen Typen. Deswegen kann man auch Kätka hören und Tomte, um das wieder runterzubringen. Jetzt sind wir weit weggekommen von diesem Ich und Wir, Ich versus Wir. Also ist aber auch nicht schlimm. Es ist ein hartes Kätka-Album, wer sie gewohnt ist. Es ist keins, was man irgendwie locker, entspannt in der Bahn hören kann, so wie das damals war bei Du und wie viele von deinen Freunden, der ersten Platte zum Beispiel. Ich versus Wir nimmt dich so ein bisschen an den Schultern und spricht auf dich ein. Und manche mögen das nicht mögen, weil dann doch viele, viele Problembereiche und Konflikte angesprochen werden auf der Platte, was gerade eben aktuell ist. Und manchmal ist dann ein bisschen zerfasert. Gerade nach Sommer 89, was dieser super starke Song ist, kommt dann Die Straßen unseres Viertels, dieser Song Nummer 5. Und entweder ich raff den nicht oder der ist mir zu random. Da wird dann ein bisschen zu viel über das komplette Leid der Welt dann irgendwie auf Kleines heruntergebrochen lamentiert. Und das wirft mich dann raus an der Stelle. Das finde ich dann irgendwie unsauber und nicht clever genug postiert auf dem Album, den Song. Das ist ein bisschen seltsam. Aber dann später so ein Song wie Mannschaftsaufstellung, irgendwie rechte Problematik anhand einer Fußballmannschaftsaufstellung zu beschreiben, finde ich eine schöne Idee. Oder Trostbrücke Süd ist auch wieder so ein Bild von Leuten in einem Bus und da wird richtig auf die drauf geguckt. Das finde ich schön. Da werden mir Geschichten erzählt. Mir wird ein genauerer Blick auf Leute geworfen. Das gefällt mir wieder sehr, aber es ist halt anstrengend. Genauso anstrengend, wie es ist, mir 5 Minuten am Stück zuzuhören, merke ich gerade.
So lange war das doch jetzt gar nicht. Da hatte ich von auf jeden Fall heftigere Monologisierungsanfälle. Ja, also, ich finde es gut, dass es das Album gibt. Ich muss mir das auch nochmal genauer anhören. Ja. Ich kann aber auch Leute verstehen, manchmal, die sagen, dass ihnen das zu sehr zu obvious ist. So. Mhm. Also, und diese Analogie zwischen der Fußballmannschaft und dann eben den Rechten. Er hat sicherlich früher, hätte Markus Wibusch das sicherlich anders gemacht. Würde ich behaupten fast, ja, weil es doch schon, es liegt halt sehr auf der Hand und ich glaube, das ist das, was manche Leute daran auch vermissen lassen, aber andererseits, wir haben vorhin schon vom Altersmilde sein gehabt und dementsprechend ist es vollkommen in Ordnung, dass jemand, der, ich weiß nicht, der ist Anfang 40, Mitte 40 oder so, ja, ne?
Ja, in Mitte.
Es ist vollkommen in Ordnung, dass er so ein Album macht und das ist besser, als wenn er das Album nicht machen würde. Aber wenn man auf, ich sag mal so, hochaktuelle Musik mit Inhalt steht, in deutscher Sprache, dann hört man sich auf jeden Fall das neue Album von Gloria an. Ja, kleiner Scherz. Ich meinte natürlich zugezogen maskulin. Wie gut dieser Witz ankommen wird, werde ich nie erfahren.
Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, sorry.
Ich habe es gehört. Selten gelingt oder sowas. Nein, ich rede natürlich von Alle gegen Alle, von ja. Zugezogen Maskulin. Wie interessant ist das auch? Ich versus wir, Alle gegen Alle. Genau, Zugezogen Maskulin haben ihr zweites oder drittes Album gemacht, je nachdem, wie man das zählen möchte. Es gab ja schon Kauf nicht bei Zugezogenen, was zwar auch ein Album war, aber in dem Sinne eigentlich eher als Mixtape vertrieben worden ist, ja. Auch von der Herangehensweise. Und dann gab es eben vor 3 Jahren Alles brennt, das Debüt bei Buback. Ja. Und jetzt sind die beiden bei Vor untergekommen und haben mit Alle gegen Alle ein Album gemacht, von dem ich jetzt schon sagen kann, dass es auf meiner Endjahresliste sehr weit vorne landen wird. Mhm. Weil dieses Album für mich sehr, sehr gut gelungen ist. Wenn nicht sogar perfekt, würde ich sagen. Das tut es, weil es mich an der Stelle packt, an der mich Rapmusik lange nicht mehr erwischt hat. Wir haben ja gerade eben schon viel drüber geredet, so man wächst mit Musik auf und fühlt sich von der irgendwie repräsentiert. Da spricht jemand Dinge aus, die einen irgendwie, wo man sich so fragt, okay, warum weiß der das alles von mir? Wir kennen uns doch überhaupt nicht. Also quasi dieses Seelenverwandtschaft auf Songs verkörpert durch eine Band oder einen Frontmann einer Band. Und das hat Rapmusik ja viel in meiner Jugend und Pubertät mit mir gemacht. Aber in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich blicke eben auf diese Musik, weil sie mich interessiert, welche die Machart, die Gestaltungsmittel und auch die Leute, die sich in dieser Szene bewegen, interessant finde bisweilen. Aber dass so eine Platte mich so repräsentiert, wie es Alle gegen Alle tut, mit allen meinen Widersprüchen, das ist jahrelang nicht passiert und dementsprechend finde ich dieses Album so toll.
Was genau meinst du mit dieser Repräsentation, mit deinem Gefühlsleben, mit dem, wie du die Welt gerade wahrnimmst?
Ja, genau. Also wie ich auf die Welt blicke, wie ich versuche, sie zu verstehen, das aber auch nicht immer kann, wie ich versuche, mir eine Meinung zu bilden, aber das aufgrund dieses Tempos, was an den Tag gelegt wird von allen Seiten, auch nicht immer schaffe, dass ich Diskussionen über manche Dinge lachhaft finde, weil ich denke, dass da irgendwie eine Verschiebung stattfindet, weil ich die Beschäftigung mancher Dinge mit manchen Dingen lächerlich finde. Aber gleichzeitig ist auch bei mir erlebe so. Ich meine, also ganz dumm runtergebrochen, warum trinke ich Matcha-Tee? Ja, also das müsste ich nicht tun. Ich meine es ganz ernst. Ich könnte einfach auch warmes Wasser trinken oder mir einen Kaffee machen morgens. Aber ich finde es natürlich total schön, eben diese japanische Teeform sozusagen eben zu konsumieren und das auch aus einer teuren Tasse, die irgendwie 40 Euro gekostet hat, anstatt 2,50 Euro, wie ich sie auch beim Ikea bekommen würde und so weiter und so fort. Also da findet so eine bei mir selbst so eine Entwicklung von so einem Fetisch oder irgendwie vielleicht auch einfach eine Ablenkung meinerseits. Ich beschäftige mich eben mit solchen Dingen, obwohl ich mich eigentlich auch mit anderen Dingen beschäftigen könnte.
Und würde man unter dieser Aktion eine Kommentarspalte schaffen, würde sich innerhalb von kürzester Zeit ein Haufen an Arschlöchern finden, die das dann wieder scheiße finden. Das ist so eine willenlose Anti-Haltung, die irgendwie allem gegenüber entgegengebracht
ja,
wird
genau.
zur Zeit.
Richtig. Ja? Es geht also, und ich habe neulich mit einem Kumpel auch darüber geredet, der meinte zu mir, es geht irgendwie ja gerade auch nicht mehr um richtig oder falsch. Es geht immer nur, egal welche Gruppe, egal ob links oder rechts oder was auch immer, immer nur darum, quasi die moralische Deutungshoheit zu erlangen. Mhm. Und immer quasi, also die noch bessere Meinung zu haben, die noch bessere Verurteilung von Dingen und so weiter und so fort. Und
wer hat recht und wer hat noch mehr Rechter? Also irgendwie.
Ja, und das dann leider halt tatsächlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ich finde irgendwie, Tiësto und Grimm schaffen das irgendwie auf diesem Album, alles, was mich so beschäftigt, umgibt, nervt, was in mir rumort, was ich an mir beobachte und so weiter, eben musikalisch zu verarbeiten. Und das ist wirklich, da passiert so extrem viel. Ich überlege jetzt gerade, welche Songs man mal so rausnehmen könnte, die ich besonders gelungen finde. Also zum Beispiel Nachtbus, da geht es um einen Song, in dem die beiden davon erzählen, wie sie quasi jetzt ja schon längere Zeit in Berlin leben, aber ab und an eben auch mal wieder zurück in die Heimat fahren und irgendwie in beiden Orten nicht mehr so richtig zu Hause sind und beides ihnen auf eine gewisse Art und Weise auf den Sack geht, aber beides irgendwie auch ja, einfach ein Stück weit zu Hause ist. Es gibt einen sehr, sehr guten Song mit Steffi Graf, der sozusagen so die Inhaltslosigkeit im deutschen Rap und irgendwie auch so eine diesen Markenfetischismus und solche
Easy Christ Superstar.
Genau, der wird da, auf dem Song wird der Markenfetischismus, genau, sorry, ich hatte jetzt schon gesagt, besprochen. Es gibt einen ganz krassen Song namens Steine und Draht, das ist der letzte Song auf dem Album, der ja, quasi so ein, das Leben kurz vor, kurz nach der Wende sehr, sehr gut beschreibt. Also es ist irgendwie von allem etwas dabei, dann mit alle gegen alle, das erklärt quasi so ein bisschen, worum wir hier gerade so rumgeschwurbelt haben die ganze Zeit. Es gibt einen Song, der so ein bisschen diesen Selbstoptimierungswahn ankreidet, dass die Leute eben immer nur noch Detox-Tee trinken und Chia-Samen zu sich nehmen, damit die Verdauung besser wird, man ewig leben kann. Und weil das ist quasi das Erstrebenswerteste, dass jeder von uns ein langes, gesundes Leben lebt mit einem Körper, dem nichts irgendetwas anhaben kann. Also Sachen eben einfach, also Dinge, die wirklich in meinem Leben tagtäglich eine Rolle spielen, die ich bei mir beobachte, bei anderen Leuten beobachte. Und alles zusammen, alle 12 Songs sind es, glaube ich, beschreiben wunderschön, wenn man das so sagen kann, so ein gewisses Ohnmachtsgefühl, wie man immer, man weiß, es ist nicht in Ordnung, man will was dagegen tun, bei sich selbst, bei anderen, mit anderen, es gelingt aber auch immer nur so halb, also fängt man am nächsten Morgen wieder von vorne an, ist manchmal auch zu müde, da noch irgendwas zu tun und ja, das ist alle gegen alle. Für mich eines der besten Alben des Jahres jetzt schon.
Es beginnt ja auch schon beim Cover. Design, so diese typische Asterix-Massenschlägerei-Szenario mit allen möglichen Bildern, die damit reingearbeitet wird, der Bauarbeiter gegen den Tod, gegen den Sensenmann und alle gegen alle, wirklich, das ist diese, wie du sagst, eine gewisse Ohnmacht dem gegenüber, in was für einer aufgeladenen Stimmung wir da gerade eben umherwandeln, wo häufig genug der Blick nach hinten gerade gerichtet wird und alle und jeder ist irgendwie nach seinem guckt und alles andere scheiße findet und alles irgendwie glorifiziert, was man irgendwie kennt und was man schon gewohnt ist, was aber auch nicht das Geilste der Welt ist, wenn man gerade zum Beispiel wieder nach Hause kommt und meint, hey, gehen wir doch mal wieder auf den Rummel von damals und merkt, okay, das ist immer noch genauso scheiße wie damals. Dieser Blick zurück, der gerne mal verklärt wird, der wird wieder irgendwie freigerubbelt, finde ich, auf der Platte. Da wird, gerade wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählen und dass man mit Hoffnung gekommen ist und dass man immer noch alles scheiße findet, das wird auf eine gesunde Art und Weise korrigiert, finde ich. Von gerade, was ja auffällig war auf Alle gegen Alle, dass der Blick häufig auf die Vergangenheit gerichtet wird, auf die eigene Geschichte. Das fand ich stärker ausgeprägt als auf anderen ZM-Alben bisher. Und das finde ich eine gesunde Reinigung für den Kopf. Um es so zu sagen. Zusammen mit dem üblichen, mit der üblichen Zynik, die halt von den beiden gerne kommt und die auch immer noch sehr, sehr amüsant ist. Ich habe in einem Anfall von wow, ich liebe dieses Album, die letzte ZM-Platte zu meiner Platte 2015 erklärt. Ich stehe immer noch dahinter, obwohl normaler Samt irgendwie sich auch irgendwie vom Hintergrund aufdrängt. Aber ich kann dich sehr gut verstehen, wenn du sagst, hey, alle gegen alle wird auf der Jahresendliste weit oben stehen, bei mir auch. Mhm.
Definitiv. Ja. Wir werden ja sicherlich auch zum Ende des Jahres nochmal eine Folge machen, in der wir auch genau darüber reden, wo wir quasi über unsere Lieblingsalben reden. Und da werde ich das alles nochmal ein bisschen weniger konfus zu Wort bringen.
Dito, ey, auch nochmal, um das Musikalische aufzubringen.
Ja, das fand ich genau.
Ja, Yeezy Christ Superstar, um nochmal den Song aufzugreifen. Wie geil der klingt, Mann. Das war halt so, wow. Da war Funk mit bei.
Voll.
Da war ein bisschen Booty Shake.
Also extrem gut produzierte Platte. Silkasoft, der ja auch im Casper-Album extrem viel gemacht hat und ja auch für Rick and Morty eben Sounddesign und auch so weiter und so fort macht, ist mit dabei. Nikolai Potthoff ist mit dabei. Und Kenji, der auch schon, glaube ich, auf dem letzten Album viel gemacht hat und auf den EPs von den beiden davor. Ja, ich finde es sehr stark, alles in allem. Und auch nochmal eine Steigerung zum letzten Album, weil es ist einfach mehr gelungen. Das kann man nicht anders sagen. Wirklich. Gefällt mir.
Schön, zwei Alben, die wir jetzt schon mal haben. Sollen wir eine Sache nehmen, von der vielleicht nicht hundertprozentig alles gelungen ist?
Jetzt soll ich rausfinden, welche du meinst.
Ja, es ist eine blöde Herangehensweise, das mache ich, mein ich häufig. Ich habe mich sehr gefreut und ich war gespannt darauf, was passiert, wenn man Mine und Fatoni zusammensitzt.
Ja.
Alle Liebe nachträglich. Ja. Vorsichtig, weil ich glaube, irgendwer hat schon alles Liebe nachträglich geschrieben. Wo alle Liebe nachträglich. Okay. Und ein lustiges Wortspiel an sich. Es kam mir ein bisschen vor wie dieser neue Spotify-Talk, der gerade eben so beworben wird. Ne? So Blind Date-mäßig. Sie setzen zwei Leute zusammen und als hätte man Mine und Fatoni zusammengesteckt und gesagt, ja, macht mal ein Album zusammen. So kommt mir dieses Album vor. Es ist eine Platte grundsätzlich mal über das Thema Liebe, über Zusammensein, über die Probleme, die sich auftun, verschiedene Erwartungen an gemeinsames Leben zum Beispiel, was da aufgebracht wird, gleich im ersten Song in Romcom, in der Single. Das ist ein sehr guter Moment. Das ist diese Geschichte, okay, er will schon irgendwann mal Kinder und sie so, nee, Moment, stopp mal, hä, wart. Und das ist einer der guten Momente der Platte. Es ist eine clevere, eine kühle, teilweise auch, und eine sehr, also ich finde das sehr secco, eine kühle Platte über Liebe mit seinen vielen Schichten. Da gehören auch so Sachen wie Mon Coeur, finde ich toll, Schminke, Fundament. Und dann gibt es wieder schlimme Momente, finde ich. Und dann wird es so eine Sammlung fremdschämiger Ergebnisse einer sehr, sehr langen Songwriter-Workshop-Woche. Und da komme ich dann nicht so klar. Ja. Da komme ich dann nicht so klar auf so Sachen wie Tattoo zum Beispiel, da dreht sich's mir.
Ja.
Also, wow, also so mal erfolgreich ernsthaft und dann wird's wieder so gewollt deep, finde ich. Mhm. Und schon fast so gewollt deep, dass es weh tut. Und dann wieder so ein bisschen belanglos. Also das sind so die schwierigen Momente, die ich finde. Also so ein sehr gemischtes Ergebnis, finde ich.
Mhm. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus verschiedensten Faktoren. Ich finde auch, also Romcom ist ein super Song. Ich finde aber, mit dem ist halt auch schon eigentlich alles gesagt, so ein bisschen. Oder ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken soll, aber
Ich weiß, was du meinst. Irgendwie, man hat das Gefühl, okay, was soll denn sonst jetzt noch kommen?
Ja, und dann ist aber gleichzeitig auch die Sache, ja, natürlich, Beziehungen sind grundverschieden und haben viele Faktoren und verschiedene Facetten und so weiter. Und dementsprechend kann man das auch nicht nur mit einem Song abtun. Ich glaube aber auch, dem Album hätte es gut getan, wenn es nur eine EP geworden wäre. Weil dann hätte man verschiedenste Themen, Gefühle, Herangehensweisen sozusagen verdichten können auf einem Song, wo man jetzt zwei dafür gebraucht hat. Weil das Album halt sehr, sehr schwer ist auch einfach. Sehr traurig. Es ist ja im Grunde auch kein Album über die Liebe, sondern eher über die Trennung. oder über ja, das, was auf
und den Weg dahin, ja.
Genau, was, also das, was die Trennung herbeiführt. Und das ist, das, da muss man ja auch in der Stimmung dazu sein, um sowas zu hören. Aber wer kann quasi dieses Album hören, während seine Beziehung zu Bruch geht? Also, das ist halt so ein bisschen...
Das kann man nur in der Retrospektive irgendwie.
Das kann man nur in der Retrospektive und in der befinde ich mich zum Beispiel gerade überhaupt nicht. Und dementsprechend ist es für mich auch schwierig, das Album einfach zu hören. Trotzdem muss man sagen, also ich finde die Instrumentierung von Mine super. Ich finde, das hat die schon, das ist halt das ganz, weißt du, das ist halt kein, das ist halt nicht ein Fatoni-Mixtape oder ein Fatoni-Album, sondern ja, das ist halt jetzt eben ein Collabo-Album von Mine und Fatoni und die macht eben ganz andere Musik, die auch
die nicht... Hat so, die hat so ein Collagen-Gefrickel, macht sie halt
gerne.
Ja, gern,
genau,
so, mit
richtig.
Mit Soundeffekten hier und da.
Ist halt schon,
sehr technisch, wenig emotional.
Genau, sehr kompliziert und es ist genau, es ist eher, es ist wenig Emotionalität mit dabei. Das macht es, glaube ich, auch schwierig, das einfach zu packen oder dass es einen packt, aber für das, was das Album quasi verarbeiten will, finde ich das eine sehr, sehr gute akustische Grundlage. So. Und Fatoni ist einfach ein guter Rapper. Also ich finde, so wie der halt so in Rom-Com diesen Dialogform wählt, ohne dass das irgendwie geschauspielert wirkt oder affektiert oder so, das ist, muss man ihm einfach schon zugute heißen. Das kann der. Aber ja, ich glaube eben auch, es hätte durchaus die Hälfte der Songs getan, das Ganze als EP verkauft, so für nebenher. Das hätte, glaube ich, dem Endprodukt gut getan, aber wer bin ich, das zu beurteilen?
Sie haben auch häufiger auch Momente eingestreut, bei denen dann merkt, okay, sie wussten selber nicht, habe ich das jetzt gerade ernsthaft gemacht?
Wo denn?
So leicht, es war halt, ich glaube, so Stellen, in denen Fatoni dann kurz mal lacht oder der Beat absetzt und er sagt, okay, habe ich das gerade wirklich gerappt oder so? Das war das Gefühl, was dann rüberkam. Verdammt, ich weiß nicht mehr, in welchem Song das war. Es waren zwei Stellen, war das so. Ah. Ich habe das vor einer Woche gehört und mir Aufschriebe gemacht. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Fuck. Naja. Ich glaube, es war ein Traummann, aber nicht mehr sicher. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Ich weiß aber nicht, was du meinst. Aber es ist ja auch nicht so wild.
Es ist auf jeden Fall eine interessante Platte. Also das passt. Es ist eine Idee, eine krasse Idee, einfach so dieses Beziehungsschlussding zu nehmen. Und ich bin da voll bei dir, diese... ihre Soundcollagen, die unterstützen toll diese Beziehungsschlusssongs und ansonsten lässt auch mich gerade, ist einfach nicht die richtige Situation für mich. Also wenn ihr gerade frisch getrennt seid, dann ist das
dann
wahrscheinlich die richtige Platte
an
für euch.
Und dann hört euch unbedingt auch Mars Education oder wie heißt das an? Nee, Mars, wie heißt das?
Mass Seduction.
Ah, okay.
Aber ich habe auch Mass Education geschrieben. Ich habe auch Mass Education hingeschrieben. Oh Mann.
Ich wollte gerade sagen, das bringt doch überhaupt nichts, was ich hier gerade sage. Mars Education, ja. Von St. Vincent, genau. Das
du,
ist
du, aber, warst bei, du warst bei Lauren in Hill im Kopf. So.
Genau, wahrscheinlich.
The Miseducation of Dingens.
Genau, hört euch das an, weil das ist nämlich ein Trennungsalbum tatsächlich.
Aber was für ein Trennungsalbum? Meine Güte.
Ja, dann erzähl du lieber was dazu. Ich habe nämlich überhaupt keine Beziehung zu St. Vincent, außer dass ich jetzt auch seit eben erst weiß, im Rahmen der Recherche, dass die ja mit Dings zusammen gewesen ist. Mit
Cara Delevingne.
Genau, Cara Delevingne. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Mir war das immer zu verkopft, zu kompliziert, zu prätentiös. Ich habe die Musik nie gemocht und ich mag sie auch jetzt nicht. Aber dann erzähl dir doch mal ein bisschen was, Kotaro.
Obwohl sie ja jetzt...
Muss mich auch nicht überzeugen. Einfach nur erzähl mal was. Ich weiß, ich weiß, dass sie mit Jack Antonoff zusammengearbeitet hat, der jetzt auch für Lord und Taylor Swift Musik macht.
Genau, der Gitarrist von Fun. Tonight we are young. Der Typ, was der alles schon geschrieben hat, also weil du ihn gerade genannt hast, ne, der ist ja... Boah, der hat auch die aktuelle Taylor Swift, dieses Look What You Made Me Do, da war der mit dabei. Mhm. Pink, St. Lucia, Sia, also der hat mit allen möglichen Leuten schon gearbeitet. Also der hat sich schon einen rangeholt, der weiß, wie Popmusik ran, also wie genau das Gegenteil dessen, wofür sie eigentlich bisher stand, funktioniert, nämlich nahbare Popmusik. Mhm. Und das ist abgefärbt auf die Platte Mass Seduction. Ich finde richtig gut. Es geht schon mal los mit diesem seltsamen, witzigen Cover. Es ist sehr bunt. Da bückt sich so eine Frau mit dem Rücken zum Betrachter hin. Man muss ihr auf den Arsch starren in dem Moment. Es geht gar nicht anders, rein anatomisch. Steckt in so einer rosa Leggings drüber der Leoparden-Body. Also so wie, als würdest du dieses Filmplakat von diesem Maggie Gyllenhaal-Film Secretary nehmen
und da so ein 80er-Theme das Ganze drin packen. Also irgendwie ein bisschen geschmacklos, aber lustig. Und so ist diese Platte. Ich finde sie sehr verspielt, ich finde sie teils sehr sexy, dann auch manchmal ehrlich und dann wiederum auch völlig plastik, voller pompösem Bombast, wie zum Beispiel in Sugar Boy. Also das ist so ein Song, der einen sehr, sehr schnellen Rhythmus hat und einfach nur nach vorne treibt und pumpt. Und dann kommt wieder so ein Song wie New York. New York isn't New York without you, love. Und das ist schon so ein Text, da breche ich zusammen. Das ist so schön einfach nur. Das ist Nostalgie und Trauer in einen sehr zugänglichen Song gepackt, wofür sie wirklich nicht bekannt war. Herzschmerz wird da reingepackt. Frust über Oberflächlichkeit und Jugendwahn ist großes Thema in Los Angeles. Ah, Wortspiel. Ja, sie ist schon sehr clever und sie lässt einen das immer noch irgendwie wissen. Aber ich finde, das ist souverän verpackt in spannende Popmusik, in der viel passiert, die mal verletzlich wirkt und dann wiederum so, als wären wir in einer krassen Nacht draußen an der Upper East Side und würden uns irgendwie auf teure Getränke was hinter die Binde kippen und man wacht irgendwie in einem ganz anderen Bett auf und weiß nicht, was passiert ist. Also so ein wirbelsturmmäßiges Ding passiert und dann wiederum halt, wie gesagt, diese Verletzlichkeit. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gelungenes und vielschichtiges Pop-Album.
Mhm. Ja, das ist doch schön.
Muss man gar nicht viel mehr drüber jetzt sagen.
Nee, ich kann wirklich, also mich interessiert das einfach nicht. Mich berührt das nicht. Ja. Auch nachdem ich ein paar Rezensionen mir angeguckt habe, die mir erklären wollten, warum das Album so gut ist. Ist nicht verkehrt, aber es löst einfach nichts in mir aus. Es ist einfach unter ferner liefen. Wenn ich Bock auf eine gute Pop-Experimente-Popplatte habe, dann höre ich in dieser Woche Tenderness von Blue Hawaii.
Das ist quasi,
das, ja, das ist auch nicht so wild, das ist jetzt auch nicht so riesengroß. Das ist quasi das Nachfolgeprojekt von der Band Braids. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Kommen aus Montreal und machen halt so pumpenden Pop-House, nenne ich das jetzt mal. Sehr, sehr schöne Songs einfach drauf. Aber mehr kann ich dazu auch nicht groß sagen. Tenderness von Blue Hawaii.
Okay.
Kann ich sehr empfehlen.
Vielleicht eine Empfehlung für den Herbst, was man noch geben könnte.
Ach so, ja, nö. Das ist nicht herbstlich genug. Aber ich hätte eine Empfehlung für den Herbst. Das war The Ooze von King Cruel.
The Ooze.
Ja. Mm. oder?
Ich bin kein Fan der Platte. Sag du mal, was du gut dran findest. Erstmal mit Feedback-Regeln, ne? Wie im Feedback-Seminar kennengelernt. Erstmal sagen, was gut ist und dann sagen wir, was schlecht ist. Bitte du, was du gut findest.
Ja. ich finde die Platte auch nicht wahnsinnig berauschend, sage ich mal. King Cruel heißt ja eigentlich Archie Marshall und, nee, stimmt gar nicht. Doch, heißt er. Und hat unter dem Namen ja auch vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, A New Place to Drown gemacht, ein Album, ne? Kennst du das noch, Kotaro?
Nee, gerade kommt es mir nicht in den Kopf. Gerade kommt es in King Cruel, ja, aber irgendwie gerade kommt es mir sonst nicht.
Ja, also weil King Cruel macht ja nicht nur als King Cruel Musik, sondern eben auch als Archie Marshall oder als Archie the Beatmaker zum Beispiel oder als Zoo Kid auch zum Beispiel. Da fällt mir jetzt gerade auf, das ist ja der absolute Wahnsinn, aber da komme ich gleich noch drauf. Genau, als Zoo Kid hat er auch schon sehr, sehr gute Lieder gemacht und Leute tun jetzt immer so, oh, jetzt kommt der King Cruel nach 4 Jahren wieder zurück. Stimmt aber ja gar nicht, der hat auch zwischendurch dieses A New Place to Drown Album gemacht. Und das hat mir auch besser gefallen als dieses hier. Vielleicht kann man aber kurz noch was zu der Platte sagen. The Ooze, das ist ja, das bedeutet übersetzt sowas wie Schlamm oder Schlacke, ja. Und für ihn ist es quasi so Schweiß, Spucke, Schmalz, Sperma, der ganze Siff halt sozusagen. Und
ich denke da immer gleich an Turtles, das war doch im ersten Turtles-Film, Ooze.
Das weiß ich nicht, ich habe es nie gesehen. Und ja, von all diesen Körperflüssigkeiten und diesem ganzen Zeug, das da in einem Inneren quasi in einem selbst gärt, bewegt er sich sozusagen mit diesem Zeug in sich, bewegt er sich in den Dreck außerhalb von sich, nämlich in dieses urbane Drecksloch London. Mhm. Ich finde, er beschreibt in diesem Ooze so ein bisschen das, was auch zugezogen maskulin von Adams Zeiten oder vor Adams Zeiten besprechen. quasi diesen dunklen Fleck in einem, an dem all das abgespeichert wird, was man nicht nach außen lässt, vor lauter Freundlichkeit und Etikette. Mhm. Und ich glaube, darum geht es auch so ein bisschen auf diesem Album. Also es ist so eine Sinnsuche ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in einer Welt, die eigentlich sowas gar nicht mehr zulässt. Also es geht viel ums Alleinsein, ums Drogennehmen, um Lust und Leid. Aber solche Empfindungen wie Lust und Leid sind heutzutage ja auch immer nur noch performativer Natur. Insbesondere in so Großstädten oder nee, nicht in Großstädten, aber in an Orten, wo das auch viel dokumentiert wird eben auch. Es ist gar kein Platz mehr für das Echte und für den Ekel und so weiter und so fort. Und ich finde, er gründet das mit dieser Platte sehr gut, soundlich, sprachlich, auch stimmlich. Und um das jetzt mal eben noch eben hier unten rum quasi zuzuziehen, das Ding heißt The Ooze und er hat sich ja früher Zoo Kid genannt und Zoo rumgedreht heißt Ooze. Wie krass ist das denn?
Das war das, worauf du dich gerade so gefreut hast.
Ja,
so,
das fällt mir jetzt gerade
diebisch kindisch.
Ja.
Oh, ich greife ihn heute. Ich habe ihn heute.
Genau, also ich finde, es ist halt sehr neben der Spur, aber trotzdem auf den Punkt. Und das gefällt mir gut. Mut zum Schlonzigen.
Das war übrigens der zweite Turtles-Film. Das Geheimnis des Us im Deutschen auch. Mhm. Wieder vergessen. War nicht so geil wie das erste, aber hey. Nur das zum nur das nebenbei. Ich fand die Platte langweilig. Ich fand sie langweilig und größtenteils bestimmt durch langweilige Beats und Stimmungen. Und seine nölige Stimme, die hat auch schon mal anders gewirkt. Hier, da trägt sie alleine nicht darüber hinweg. Es geht los mit ganz gut los mit dem Song Biscuit Town, finde ich. Und dann bricht es halt ab. Den Songs, jedem Song fehlt immer irgendetwas. Mal ist es eine coole Idee, mal wirklich eine Struktur, an der man sich irgendwie entlanghangeln kann. Mir ist nichts anderes eingefallen als der Zug zum Tor. Wenn du von einem Song denkst, okay, jetzt leg doch endlich los. Tu endlich was. Und da sind Ansätze da und das passiert einfach nicht. Er wurstelt so rum auf Albumlänge, fand ich. So wahllos zusammengestückelte, schlammfarbige Legos sind mir am ehesten noch irgendwie gekommen. So, okay, haben wir mal ein bisschen so zusammengewürfelt. Am ehesten passiert was bei Half Man, Half Shark, dem Song. Mhm. Und selbst der klingt nach einer lieblosen Beatseite. Also ich bin echt nicht froh darüber, dieses Album gehört zu haben, was ich finde echt schade, was ich sage sowas ungern über Musik. Ich glaube, Sascha Ulig bei Twitter hat irgendwie gesagt, okay, ich sag's, King Cruel ist total überbewertet. Finde ich jetzt nicht zwingend, weil er hat schon geile Sachen gemacht.
Ja.
Der hat echt geile Sachen gemacht, aber das bleibt weit hinter dem zurück, was ich finde, was er kann.
Ja, das hat mir noch gefehlt unten drunter jetzt eben gerade. Also ich finde das Album auch lange nicht so gut wie das erste. Und eben auch lange nicht so gut wie dieses Album, was er als R.K. Marshall rausgebracht hat, weil auf dem wirkt er nicht so verkopft und so konzeptuell, sage ich jetzt mal. Ich finde, für das, was er davor gehabt hat, ist es ein gutes Album geworden, spricht mich aber persönlich auch überhaupt nicht an. Also es ist nichts, was ich vorhin schon mal so versucht habe zu erklären. Das ist einfach überhaupt nicht meine Lebensrealität gerade und es ist auch nicht die Form von Lebensrealität oder Leid in der Kunst oder was auch immer, wo ich sage, das gucke ich mir jetzt aus meiner voyeuristischen Perspektive aus gerne an. Ist mir einfach relativ egal. Ich finde, er hat es gut umgesetzt, aber es berührt mich nicht. Aber ich fand das R.K. Marshall Album viel entspannter irgendwie. Das wirkte halt nicht so wie, ich mache mir jetzt hier dieses Konzept und dann wird da diese Platte draus und dann erzähle ich Pitchfork in der Titelstory, warum ich mir diesen Namen ausgedacht habe und so, weißt du?
Ja, Konzept rostige Öltonne. Schön.
Genau, richtig.
Fand ich gut.
Auch oben
rum. Ach ja, da wurde es ein bisschen, ich finde es ein bisschen souveräner, wenn auch nicht unbedingt die spannendste Musik der Welt, die neue Platte von Destroyer, dem Projekt von Dan Bijar, der auch ein sehr kluger Mensch ist,
so ist
zumindest ihm irgendwie in vielerlei Artikeln zugesprochen wird. Also Destroyer, die neue Platte heißt Ken und das ist Musik wie ein langgezogenes Stranger Things Intro, nur romantischer. Habe ich irgendwie aufgeschrieben. Es ist irgendwie gruselig, aber man kommt sich irgendwie nicht so vor, als würde gleich ein Monster irgendwie hinter einem stehen, sondern es ist irgendwie so eine seltsame, nostalgisch-romantische Stimmung, die da aufgezogen wird. Besonders, weil das sehr nach 80er klingt, vielerorts, diese Platte. So geheimnisvoller Indie-Pop, als würde so ein Sepia-Schleier drüber legen.
Und der macht das textlich genauso. Es gibt neblige Bilder und Szenen, die er aufwirkt. Das ist nie wirklich was Konkretes, außer vielleicht mal ein Spruch, den er drückt. Und das Problem ist halt, es bleibt immer nur so auf mittlerer Hitze. Man wartet, wie auch bei King Cruel häufig mal, auf so einen Ausbruch, aber der kommt nie. Ja. Das schwelt eher nur so dahin. Aber das kann auch super spannend sein und unheimlich und gleichzeitig irgendwie cool. Gleich zur Mitte der Platte, wenn es so 80er-mäßig klingt besonders, wie bei A Light Travels Down the Catwalk. Toller Song. Toller Song. Das bringt diese seltsame, irgendwas schwelt im Untergrund und ist unheimlich, aber irgendwie ist es auch cool.
Ja.
Jetzt wiederhole ich mich.
Das ist an der Zeit, dann aufzuhören, zurückzutreten, Kotaro. Destroyer habe ich mich nie so mit beschäftigt, bis ich dann festgestellt habe, dass der ja schon 10 Alben oder so gemacht hat. Ja, ja. Kaputt fand ich aber sehr gut. Kaputt, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Kaputt.
Wo spielt denn Caputo mit? In welcher Serie nochmal?
Ich war jetzt gerade bei Keith Caputo. Caputo.
Caputo.
Keine Ahnung, ist es.
In irgendeiner Serie, die ich gerade. Aber ich bin jetzt eh schon. Du hättest mich nicht vorhin triggern dürfen mit Stranger Things, Kotaro. Wir nehmen heute. Freitag ist heute. Heute ist die zweite Staffel rausgekommen. Ich habe nichts vor, das ganze
ich
Wochenende.
Weiß.
Und nachher wird es passieren. Beziehungsweise eigentlich gleich schon im Anschluss an dieser Aufzeichnung. Wo war ich stehen
morgen,
geblieben?
Was denkst du, wie schade ich es finde, dass ich morgen Leute zu mir eingeladen habe? Es geht einfach nicht,
geht
diese Serie zu gucken.
Nicht. Außer du guckst sie halt heute Nacht komplett.
Ja, meine Freundin hat schon gesagt, sorry, wir müssen die Party leider absagen. Stranger Things kommt raus.
Ja. Mal gucken, wie lange ich halt durchhalte. Aber zurück zu Destroyer. Ich finde ja, also dieses Kaputt-Album, das war ja sehr softrockig. Und dann das letzte war ja fast schon so musical-esque. Und das hier ist jetzt eben wieder eher so Synthie-Pop-Rock aus den 80ern. Ja. Und teilweise, wenn ich richtig verstanden habe, ja auch so ein bisschen filmisch angedacht, ne? Also das quasi so, also es hat ja teilweise schon was sehr Szenisches, wie er die Sachen so beschreibt. Und das wird ja noch befeuert dadurch, dass er einfach so eine geile Erzählerstimme hat.
Ja.
Die mich so irgendwie total an Brian Molko auch erinnert hat von Placebo. Nur ein bisschen, also es irgendwie hat so was Theatralisches mit diesem British English, auch so ein bisschen Camp, überartikuliert? Ich dachte, ja, doch, ja. Gut, dass ich ausgerechnet bei diesem Wort stocke. Naja, du weißt, was ich meine, Kotaro.
Das ist wie Brian Molko vor seinem Morgenschiss. Also ehrlich, ich weiß nicht, wie gut der Vergleich ist.
Findest du?
Es geht schon in die Richtung, aber echt so, der klingt echt deutlich kaputter, wenn ich halt als Brian Molko.
Ja, oder? Aber es hat, also ich sag mal so, die sind stimmlich oder atmosphärisch in ihrer Vortragsweise in einer Ecke. So. Das können wir uns darauf einigen.
Okay. Ja, ja, ja.
Okay, gut. Ivory Coast hat mir am besten gefallen.
Der Song Ivory Coast.
Ja.
Welcher war? Jetzt triffst du mich wieder an meiner wunden Stelle, nämlich, okay, ich fand den Song 5 ganz geil, aber wie er heißt, habe ich mir nicht gemerkt.
Ja, jetzt glaube ich 8 oder 9, ich weiß es nicht. Egal, den tun wir in die Liste, da wisst ihr Bescheid dann.
Ja.
Ja.
Ivory Coast, ah, der stimmt, der ist später gekommen. Ja.
Ja. Mhm.
Wow. Ja, das ist auf jeden Fall für die wummerige Stranger Things Stimmung. Ist das auch schon was? Noch eher wäre was dafür die Platte von Tusks.
Ja, Kotaro, da musst du mir jetzt mal aushelfen. Ich konnte da überhaupt nichts mit anfangen.
Also ich finde, das ist so die Herbstplatte, die erste, die sich mir so aufgeworfen hat, so wirklich. Heißt Dissolve, auflösen. Kurz beschrieben als emotionaler Mädchen-Indie aus der Gruft. Da halt viel. Es wird sehr emotional, es ist krass atmosphärisch. Tusks besteht eigentlich nur aus einer Frau, nämlich Emily Underhill, die auch unter echten Namen schon Musik gemacht hat. Tusks, das ist die erste Platte, die sie darunter macht. Es ist was für Fans von Daughter. Ein Eckchen London Grammar ist auch dabei, ohne die Operngesang-Ambitionen, was ich sehr angenehm finde. Eben dadurch, dass man viel Reverb drauf hat. Es wummert und krächzt dann auch mal wie in einem Schauderwald, wie im Song Falls. Und dann aber auch, sie kann auch, wie im Titeltrack Dissolve, die kann auch so eine Wärme. Also, dass dann dieses Hallige irgendwie was Befreiendes hat. Solche Musik erwartet einen da. Und, ja, also viel mehr kann man, glaube ich, jetzt auch nicht groß beibringen. Also Daughter ist auf jeden Fall ein eine ganz gute Kenngröße, was die Musik von Tusks angeht. Sehr schön, sehr interessant. Verändert vielleicht nicht die Welt, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr atmosphärisch schön.
Ja, so, wenn wir schon dabei sind, dann erzählen wir auch noch was zu Stars, bitte. Da habe ich nämlich auch, hat sich bei mir auch nichts geregt.
Ja, es hätte sich vielleicht was in mir geregt, weil ich sie mag, aber ich bin nicht dazu gekommen, leider. Die müssen wir nachholen, die Stars. Ich fand sie sehr schön, auch gerade die letzte Platte hat mich sehr mitgenommen, weil da so ein gewisser Disco-Zugang drauf war. Wir haben das auch gerne bei uns auf der Party gespielt und keiner hat es kapiert, weil die eine poppige Single dann auch wieder 5 Minuten lang war. weil wir auch konsequent das ganze Scheißlied gespielt haben von der Platte No One Is Lost, war das From the Night gleich das erste Lied. Das ist halt 6 Minuten 30 lang. Und das ist dann, in der Hook wird das dann so, hey, Rollschuhparty, Happy Indie. Aber bis man dahin kommt, das dauert. Die neue Platte, ja, die müssen wir nachholen, leider. Heißt There Is No Love in Fluorescent Light.
Machen wir uns nichts vor, es wird eh nicht nachgeholt.
Ja gut, also wir haben jetzt schon eine Platte auf dem Schemel, nämlich die von du weißt schon, der Matt Damon unseres Podcasts ist und bleibt fürs erste Captain Peng. Mhm. Wir holen das nach. Es ist nicht vergessen, aber Fluorescent Light von Stars, das holen wir noch nach.
Ja, okay. Ja. Ich weiß gar
da
nicht
sind
genau.
Wir, nun.
Wir haben noch so ein paar Rap Releases. Über die man ja. kurz, aber über die lohnt es eigentlich gar nicht, auch über die zu sprechen. Man kann doch, ich finde
mal. Was ist mit dieser Future Young Fuck Nummer? War ja, das so ein Riesending? Da irgendwie Leute wurden gefragt, hey, was ist euer Lieblingssong? Und da hat auch gleich der Kollege Casper reagiert und einen Song reingeholt und viele andere auch. Ist das so ein Riesending gewesen?
Keine Ahnung. Ich habe es mir einmal angehört und ehrlich gesagt nervt mich das. Also das nervt mich noch nicht mehr. Es interessiert mich einfach nicht. Das ist jetzt so, ja klar, Future und Young Thug haben halt zusammen ein Album gemacht, aber also mich berührt das einfach nicht. Da ist kein besonders krasser Hit irgendwie drauf. Keine, ich sag mal so, kein Bündeln der Kräfte beider zu etwas Neuem, Interessantem. Im Gegenteil, finde ich sehr, sehr eintönig in Sachen Produktion, in der Vortragsweise, so auf der halben Arschbacke irgendwie geschrieben und
sorry.
Ja, weiß ich nicht. Lässt mich sehr kalt. Genau wie leider auch das Gucci Mane Album, Mr. Davis. Mhm. Wobei, das jetzt, also da ist es jetzt auch so, da wird irgendwie so ein krasser Fokus drauf gelegt, weil es jetzt so ein Album von ihm ist, was quasi auch mit kommerziellen Ambitionen daherkommt, weil seitdem er aus dem Knast raus ist, hat er ja schon einige Sachen wieder veröffentlicht, auch während er im Knast war, hat er einige Mixtapes-Alben, Collabo-Projekte gemacht. Und also ich fand das Interessante, Schöne, Erfreuliche daran war, dass trotz diesem kompletten Makeover nach seinem Gefängnisaufenthalt, also neue Zähne, neue Muskeln und so weiter.
Einmal durch den Fitness-Supermarkt.
Ja, geil. Es war ja wirklich so, ne? Also vorher hatte der so eine Figur wie eine rumgedrehte Aubergine und wirkte auch immer so leicht neben der Spur und dann kam der raus und man ward so geblendet von seinen neuen Zähnen und das wäre ein anderer Mensch, aber die Musik war immer noch die gleiche. Und jetzt halt irgendwie nicht mehr auf dem Album. Ich meine, ich weiß, dass der das auch anders kann. Es kommen auch ein paar Songs, sind auch ganz okay. Aber ich finde insgesamt, man merkt halt, dass das jetzt irgendwie mit einem kommerziellen Hintergedanken sozusagen gemacht worden ist seitens des Labels. Es gibt nur so ausgewählte Features und dann so Sachen wie Nicki Minaj und A$AP Rocky, weil man ja weiß, die ziehen auf jeden Fall gerade. Die Platte ist unglaublich gut gemastert. Dann hat das Release-Date ist verschoben worden. Das sind alles so Sachen, wenn er das jetzt alles selber gemacht hätte, dann wäre das alles nicht so gekommen, weil der macht seine Sachen, der veröffentlicht die einfach immer, wenn er Bock drauf hat. Und auch mit den Leuten, auf die er Bock hat. Und ja, ich finde es ziemlich, es ist nicht der Rede wert eigentlich.
Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich hatte. Ich habe jetzt irgendwie Future und Young Fuck eine Weile lang angehört und es hat mir einfach, wie du schon sagst, ich habe mich schon gefragt, ist das einfach meine fehlende Sensibilität für die Thematik, für das Genre? Es hat diese Platte einfach nichts Besonderes und das war irgendwie so das Ding. Es hat einfach nichts Besonderes. Es geht ja schon beim Cover los, dass diese seltsamen Schlangengebilde, was irgendwie was irgendwie aussieht wie aus der schlimmen Ära, wo aus einem digitalen Klumpen ein Busta Rhymes entsprungen ist. Du weißt, welches Musikvideo ich meine. Das sieht aus wie Anfang der 2000er irgendwie.
Ja, das sieht aus wie eine Werbung für irgendeinen Energy Drink oder sowas.
Ja,
oder irgendwie so
Autotuning-Werbeanzeige
oder irgendwie sowas.
Ja, stimmt, ja. Wie eine Monster-Kampagne. Und jeder weiß, niemand soll Monster trinken. Letztes Scheißgetränk. Und das ist einfach so langweilig.
Ja,
super
aber,
slimy.
Also, whatever. Ich weiß es ja nicht, wie es genau passiert ist, aber ich kann mir halt einfach auch vorstellen, die waren einen Nachmittag zusammen im Studio oder auch von mir aus einen ganzen Tag lang und haben eben diese Songs gemacht. Jeder hat so ein paar Verses mit da reingereicht, die irgendwie noch übrig waren. Und dann hieß es so, ja, mach mal ein cooles Cover und wir bringen das jetzt halt als Album raus. Und oft funktioniert diese sehr spontane Art und Weise, Musik zu machen, bei diesen Rappern der neuen Generation total gut. Aber manchmal kommt da einfach auch liebloser Dreck bei rum. Und das ist halt dieses Album auf jeden Fall.
Ich habe viel Spaß mit aktuellem Rap und mit neuen Künstlern, aber häufig habe ich genau dieses Gefühl, dass viel zu viel Fokus auf der Attitüde und den Style drumherum gelegt wird und wenig auf das eigentliche Produkt. Mhm. Werden die damit irgendwann auf den Arsch fallen? Also das frage ich mich häufiger, wenn sowas passiert. Wird das ganze Ding irgendwann implodieren, weil man nicht das Gefühl hat, hier kommt irgendwie noch was Geiles bei rum, sondern es geht eigentlich nur noch um, keine Ahnung.
Ja, also in den USA werden die so viel Geld damit verdient haben bis dahin, dass denen das ziemlich egal sein kann.
Okay.
In Deutschland muss man mal gucken. Also ich tue mich immer sehr schwer mit solchen Prognosen. Ich glaube, das wird sich quasi alles auch sehr natürlich fügen und wandeln. Und dann gibt es halt den Nächsten. Und die Leute, die mit wenig Liebe dabei sind, werden irgendwann auch in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Und das dann auch vollkommen zurecht. Und die Leute, die es wirklich ernst meinen, die werden auch bleiben. Auch wenn sie Musik machen, die unangestrengt einfach klingt.
Das finde ich ein schönes Schlusswort.
Ja, das finde ich auch. Schließen wir dieses Kapitel. A little something.
A little something, Folge 18, liebe Freunde.
Jetzt haben wir gar nicht mehr über Gloria geredet.
Geht mir leider genauso wie mit der Stars-Platte, habe ich nie gehört.
Ach so, ja dann lass mich da nur ganz kurz zu sagen.
Ja, mach mal.
Ich habe notiert, böse Zungen würden behaupten, dass es nur einen sehr schmalen Grat zwischen Glashäufer Umlauf und Markus Wiebusch gibt. Noch bösere Zungen würden behaupten, dass es da eine gewisse Ähnlichkeit zu Herbert Grönemeyer gibt. Ich finde halt, also Glashäufer Umlauf, also das ist sicherlich handwerklich nicht verkehrt und es gibt auch gute Ansätze. Zum Beispiel der erste Song auf dem Album, ich glaube, der heißt Der Sturm, der klingt so ein bisschen nach Höchste Eisenbahn sogar. Und das finde ich schon ein Ritterschlag, wenn ich das sage an dieser Stelle, weil Höchste Eisenbahn ja wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands ist gerade. Ich finde nicht auf lange Sicht, sondern über weite Strecken ist dieses Album aber trotzdem ziemlich belanglos. Also ob es das jetzt gibt oder nicht, da ist keinem mitgeholfen. Und ich finde, Klaas sollte in der Zeit, in der er dieses Album gemacht hat, lieber ein bisschen Urlaub machen und sich erholen von den ganzen Strapazen als TV-Moderator. Andererseits ist das aber vielleicht auch in ihm drin.
Vielleicht ist das auch seine Entspannung.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Ja.
Sein Guilty Pleasure, die Musik. Und alle gucken zu.
Ja, immer noch da ist ja die eine Single, die auch wir in Plan B gerade sehr häufig spielen. Und da auch schon drüber geredet wurde, letzten Monat in den im Plattenstreit, wo es dann wo jeder zwei Songs mitbringt und der Kollege dann gemeint hat, ja, das ist so Musik, die diese Hamburg-Gene in mir wieder aktiviert. Und das stimmt da schon so. Es ist nicht ganz konkret, man weiß nicht wirklich, wohin der Song steuert, aber da werden schon die richtigen Knöpfe gedrückt. Das können sie schon. Es ist aber halt natürlich nicht die komplizierteste Musik der Welt. Ne?
Ja.
Aber das ist ja einfach nur die Erfahrung, die sich jetzt speist bei mir seitens eines Songs. Viel mehr will ich zu der Platte jetzt nicht sagen, außer dass ich da eine gewisse Grundsympathie verspüre zu dem ganzen Projekt. Aber hey. Es ist ja auch, dass diese Grönemeyer-Nummer, ich meine, es kommt ja nur humoristisch dazu, dass sie halt auf Grönland sind, dem Label von Herbert Grönemeyer. Das ist ja das Witzigste an der Nummer.
Herbert Grönemeyer war neulich beim RIN-Konzert.
Ach.
Ja, habe ich gehört.
Zusammen mit Kai Pflaume?
Zusammen mit Kai Pflaume, genau.
Standen sie nebeneinander da und haben über neue Schuhe gefachsimpelt.
Sehr geil. Könnte sein.
Das ist so cool. Das ist diesem ganzen dummen Beef war ja überhaupt keiner. Das ist diese kleine Meinungsverschiedenheit, die sich da in der Kommentarspalte eines Juice Facebook-Posts ersponnen hat, fand ich ja das Schönste, dass es einen positiven Schluss drunter gab.
Ja.
Ne? Also wenn man es nicht. Ja, eben, wenn man es jetzt nicht mitbekommen hat. Kai Pflaume hat ein Foto gemacht mit Goscha Rupczynski. Die Juice hat das bei Facebook gepostet. Rin hat drunter kommentiert, warum macht Goscha bitteschön mit einem hergelaufenen TV-Moderator ein Bild, der sich vermutlich, wahrscheinlich, gar nicht damit auseinandersetzt. Kai Pflaume hat schon, also entweder hat sehr gute Berater, seine Kinder, oder er interessiert sich wirklich sehr für Streetwear. Und ich habe Quellen, die sagen, er tut es. Und die haben sich dann ausgesprochen in der Kommentarspalte. Hat Kai Pflaume nett geantwortet, hey, meine Jungs fanden dich übrigens super. Und Rin hat die an alle eingeladen und gesagt, hey, ich habe dich wahrscheinlich vermutlich falsch eingeschätzt. Wie schön rund das Ganze war, einfach.
Wirklich wahr. Total liebevoll.
Sehr.
Ach, schön. Genau wie diese Sendung hier, Kotaro. Es freut mich sehr, dass du wieder da bist.
Es freut mich ja, dass wir wieder da sind. A Little Something, meine Damen und Herren. Folge 18. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz sagen, hey, wenn euch das hier gefällt und ihr wollt uns unterstützen, unsere Kanäle sind gerne offen bei Patreon und PayPal. Wenn ihr uns vielleicht einen kleinen Döner spendieren wollt, wenn euch das Spaß gemacht hat, dann seid ihr damit herzlich willkommen. Wir werden das füllen. Wir waren ein bisschen faul, was das angeht. Es kommen noch Sachen. Wir haben diverse Ideen, die wir umsetzen werden in der nächsten Zeit.
Ja.
Und dann wird bei Patreon noch mehr passieren.
Versprochen.
Herzchen. Jan, schönen Tag dir.
Dir auch, Kotaro. Ciao.
Tschö.
And it goes a little something like this.
A little something like this.
And it goes a little something like this.